Bevor es losgeht, noch etwas in eigener Sache. Denn wenn ihr euch auch mal mit Mickey Mouse ins Schloss der Illusionen aufmachen wollt, dann habt ihr die Chance, das mit einem Originalmodul fürs Sega Mega Drive zu tun. Denn passend zu dieser Folge verlosen wir ein Exemplar, das uns freundlicherweise von RetroPlace zur Verfügung gestellt wird. RetroPlace ist der charmante Marktplatz für Computer- und Videospiele, den perfekten Ort also zum Kaufen, Verkaufen und Sammeln. Schaut da unbedingt mal vorbei auf www.retroplace.com. Um zu gewinnen, folgt uns auf Twitter oder Instagram oder am besten beides und kommentiert da den Post zu dieser Aktion und das Spiel wird dann unter allen Teilnehmern verlost. Viel Glück und jetzt viel Spaß im Schloss der Illusionen.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi.
Ich bin Sebo.
Und Philippe ist auch mit am Mikro.
Hallo Sebastian.
Hallo Tobi.
Hallo Sebastian.
Hallo Markus.
Hallo Philippe.
Hi Tobi, Sebastian, Markus, hi.
Hallo.
Ja, wir wollen heute über Tage des Donners reden.
Das stimmt nicht. Sebo, das Studio für Tage des Donners ist nebenan.
Aber lasst uns doch über was reden, das im gleichen Jahr erschienen ist wie Tage des Donners.
Was könnte das sein?
Once Upon a Mouse.
Oh, ja, darauf habe ich mich auch vorbereitet. Was für ein Zufall.
Das ergibt doch gar keinen Sinn.
Ja, dann kann ich jetzt meine ganzen Recherchen wegwerfen.
Oder du gehst drüber ins andere Studio.
Ich bin sogar 3 Runden bei Daytona mitgefahren.
So, was ist mit Maus jetzt? Worum geht's?
Es geht um Disney. Disney wird dieses Jahrhundert. Ich meine, wenn das kein Grund ist, über etwas zu sprechen, worüber wir schon lange mal sprechen wollten.
Quackshot.
Fast.
Wir sprechen über ein Spiel, das wir alle zumindest noch nicht so richtig gespielt haben.
Im Prinzip eine Ehrenrunde.
Ja, du hast recht. Im Prinzip erfüllt es alle formalen Gründe einer Ehrenrunde. Es geht um Castle of Illusion.
Ja, für alle, die den Thumbnail nicht gelesen haben oder
Shuffle-Mode angeschaltet haben.
Shuffle-Mode, blind auf ihrem Handy rumtickern. Oder es gibt doch Hosenanrufe. Gibt es auch Hosen-Podcast hören? Mhm.
Ja, genau, wir reden nämlich über Castle of Illusion starring Mickey Mouse.
Und das ist auch das einzige Mal, dass wir den Titel heute komplett sagen.
Ja. Danach nennen wir es nur noch Koizm.
Wir sprechen heute also über Castle of Illusion, ein Klassiker in dem Genre.
Absolut, die Version auf dem Mega Drive, über die sprechen wir heute. Und man muss dazu sagen, Sega mit dem Mega Drive damals, die waren mit der 16-Bit-Technologie natürlich gut dabei, was den Fortschritt anbelangt. Aber gegen Mario konnten sie nicht so richtig anstinken und damit auch nicht gegen Nintendo. Und genau da kommt Mickey Mouse, genau da kommt Disney ins Spiel. Aber bevor wir einsteigen, Sebo, du hast doch die Key Facts vorbereitet.
Genau, entwickelt wurde das von Sega und AM7. Erschienen ist es 1990 und wie schon gesagt, wir reden über die Sega Mega Drive Version. Es gibt aber auch noch Ableger fürs Master System. Das hat den gleichen Titel, ist aber unterschiedlich vom Inhalt her. Und es gibt noch eine Game Gear Variante, die sich auch an der Master System Version orientiert. Und wir haben schon gesagt, 1990 ist es erschienen. Um euch einen Überblick zu geben, was war das so für ein Jahr, was ging da so ab, haben wir für euch einen Service vorbereitet und schauen nochmal, was war denn in der Popkultur sonst noch so los.
Da ging schon so einiges, denn im Jahr 1990 sind zum Beispiel Super Mario World und Super Mario Bros. 3 erschienen, also schon echt durchaus wichtige Spiele. F-Zero, Tetris für den Game Boy, Terrakim, The Secret of Monkey Island und Wing Commander, um nur mal so ein paar Spiele zu nennen, die in dem Jahr erschienen sind.
Filmmäßig ging auch einiges. Pretty Woman ist erschienen und wir alle erinnern uns daran, wie wir uns gefreut haben, endlich Julia Roberts oben ohne zu sehen und Jahre später zu lernen, dass das gar nicht wirklich sie war, sondern nur ein Body-Double.
Stattdessen haben wir Richard Gere oben ohne gesehen.
Immerhin.
Auch schön.
Ja. Edward mit den Scherenhänden Legenden kam raus, Der Club der Toten Dichter, Total Recall, der mit dem Wolf tanzt, Caroline zu Hause, die Turtles, wir erinnern uns an die schlimme deutsche Synchro, die aus diesem extrem gefährlich bösen, krassen Actionfilm einen Comic gemacht hat. Es, jedenfalls diese Fernsehvariante, die wir alle kennen. Dann so Sachen wie Im Land der Raketenwürmer, Ghost, Nachricht von Sam, Arachnophobia, unser allerliebster Spinnenfilm und der größte Kracher von allen, Rocky 5, das 1000. Meisterstück der Serie.
Philippe, wie sah es denn in der Musik aus?
Da kann man einfach keinen Vergleich zu ziehen zu dieser Zeit, wie Sinéad O'Connor damals schon gesungen hat, Nothing Compares to You. Aber trotzdem können wir diese Zeit sehr mögen, verdammt können wir die mögen. Matze Reim hat uns das vorgemacht mit Verdammt, ich lieb dich. The Power von Snap. Also der Banger war auf jeder Schülerdisco wirklich ganz weit vorne.
Definitiv, ja.
Und wenn man dann tatsächlich seine Liebschaft gefunden hat, dann hat man sich hinter die Ecke verzogen und zu It Must Have Been Love einen langsamen Klammerblues getanzt.
Zusammen mit dem?
Wildecker Herzbuben und seinem Herzilein.
Den wollen wir nicht verschweigen. Ein wichtiges Stück deutsches Kulturgut im Jahr 1990.
Wir haben also die musikalische Klammer einmal kurz umrissen.
Bevor wir einsteigen, Disney. Disney und wir, wie sieht's denn aus? Wie steht ihr denn so zu Disney, Philippe?
Mein Bezug zu Disney fing erst mit der Renaissance an, also Ariel habe ich noch ausgesetzt und dann ging's los mit König der Löwen und dann eben so ein paar Zeichentrickfilme. Pixar, die wurden dann halt aufgekauft, würde ich jetzt mit dazu zählen und ja, Fernsehserien, Disney Club, das war Pflichtprogramm und natürlich die Mickey Maus jeden Donnerstag neu. Wie ist bei dir, Tebo?
Ach, Tebo. Ja, Tebo wird berichten, weil wir müssen jetzt mal synchron sprechen, Tobi.
Das ist Toni.
Stimmt, der gute Toni. Also, ja, bei mir auch hauptsächlich die Filme. Mein erster Film im Kino war das Dschungelbuch, das muss so 86 gewesen sein. Und ja, bin da auch dran geblieben, hab große eindrückliche Erinnerungen an Dumbo vor allen Dingen und Alice im Wunderland fand ich total super. Und hab durchgehalten bis Ariel, weil der Krebs Sebastian hieß. Und danach habe ich eine größere Pause gemacht, bis mich ein Kumpel überredet hat, doch mal wieder für einen Disney-Film ins Kino zu gehen. Und ansonsten habe ich ganz viele lustige Taschenbücher, die habe ich gesammelt eigentlich, da haben wir noch 200 Stück zu Hause rumstehen. Da fand ich aber eher mal die Abenteuer von Donald interessanter und von Dagobert vor allen Dingen, als jetzt Mickey Mouse direkt. Das Mickey Mouse Heft habe ich damals auch gerne gehabt, ich erinnere mich aber an quasi nichts mehr daraus, außer dass ich mal so ein Lineal mit so einem Wackelbild hatte. Das
fand ich auch
total cool. Ja, das war der Shit. Und dann habe ich sogar noch zwei computerspielrelevante Erinnerungen. Einmal Donalds, war das Donalds Playground?
Donald Playground,
genau, ja. Wo Donald Duck für seine Neffen so ein Playground bauen muss. Und was ich auch total toll fand, war das Spiel The Black Cauldron zu Taran und der Zauberkessel. Das ist auch eher, glaube ich, so ein unbekannterer Disney-Film, der auch sehr düster ist. Der hat mich als Kind, hat mich das total fasziniert. Markus, was hat dich an Disney fasziniert?
Tatsächlich als Kind gar nicht so viel. Ich habe von einem Kumpel meines Vaters mal zwei Filme ausgeliehen bekommen, Das Dschungelbuch und Bernhard und Bianca. Das waren so die einzigen Filme, die ich als frühes Kind bewusst gesehen habe. Mein erstes Kinoerlebnis war Basil, der große Mäusedetektiv. Darum ist der für mich, auch wenn der heute nicht mehr so gut funktioniert für mich, irgendwie trotzdem ein Film, den ich mag. Und weil das der einzige Disney-Film war, der regelmäßig im Fernsehen kam, Robin Hood. Mit Robin Hood als Fuchs und den ganzen recycelten Animationen aus den ganzen alten Filmen. Den mag ich heute noch sehr gerne, nämlich vor kurzem erst wieder gesehen. Ich bin eher Team Donald als Team Mickey. Mickey fand ich immer relativ langweilig. Und ich habe natürlich auch die Fernsehserien geguckt. Sowas wie DuckTales fand ich ganz toll und vor allen Dingen Gummibärenbande. Mhm. Tobi.
Ja, da war jetzt schon so ein bisschen was dabei bei allen von euch. Disney, da ist mir ja nicht so drum rumgekommen. Also ich habe sicherlich als kleines Kind auch so Dschungelbuch und sowas geguckt, war aber eher verbunden mit den Comics. Ich habe ebenfalls wie Sebo unendlich viele lustige Taschenbücher gehabt, die ich verschlungen habe. Die habe ich mir vom Taschengeld gekauft und auf Flohmärkten und so weiter. Also das war so meine Haupterfahrung als Kind mit Disney und ich glaube, ich fand da Mickey und Donald gleichermaßen cool. Das hat sich erst jetzt so im Alter so ein bisschen verschoben, dass ich irgendwie über Donald noch mehr lachen kann, während ich Mickey eher so ein bisschen klugscheißermäßig finde oft. Aber damals fand ich das schon beides cool. Die Filme haben mich gar nicht so richtig gekickt, muss ich sagen. Ich habe auch wenige von denen gesehen. Ich habe auch Ariel nie gesehen und alles, was da so in den 90ern kam. Ich fand das immer zu viel Gesang. Mich hat das nicht so abgeholt irgendwie. Das war mir immer so ein bisschen zu viel Singsang.
Das habe ich gestimmt. Das habe ich als Kind auch nie verstanden, dass die singen in den Filmen. Das fand ich auch immer befremdlich.
Ich mag auch keine Musicals. Also das hat mich irgendwie so ein bisschen gelangweilt. Ich habe lieber DuckTales geguckt und die Gummibärenbande, so wie du, Markus. Und
natürlich später auf dem Gameboy DuckTales rauf und runter gespielt. Das war auch so ein ganz, ganz wichtiges Disney-Spiel für mich.
Ja, dann haben wir das geklärt. Dann steigen wir doch ein bisschen ein und gucken mal Disney und Sega. Wie kam es überhaupt dazu, dass Disney Mickey Mouse gekriegt hat? Um das ein bisschen besser nachvollziehen zu können, gehen wir mal ganz kurz in das Jahr 83. Wir bleiben auch nur kurz, versprochen. Da war der große Videospiel-Crash und der hatte Nachwirkungen bis etwa 85. 85 kam dann das NES auf den US-amerikanischen Markt. Und ja, Nintendo war da ziemlich alleine. Die haben in USA und Japan 85-90% Marktanteil gehabt, was echt ganz schön krass ist. Und dementsprechend hatten die auch Macht über die Spielehersteller, über die Drittanbieter, Capcom, Konami und Co., die Großen, die durften nicht für andere Systeme entwickeln. Und in dieser, ja, ganz schön schwierigen Zeit kam dann Sega auf die glorreiche Idee, ihr Master System zu veröffentlichen. Das war zwar rein technisch stärker als das NES, hat aber absolut kein Land gesehen, zumindest nicht in Japan und in den USA. Allerdings war das in Europa und vor allen Dingen Brasilien enorm erfolgreich. Und vielleicht war das dann auch der Grund, warum die gesagt haben, okay, wir machen weiter. Wir machen das Mega Drive, wir machen eine 16-Bit-Konsole. Und das kam 88 schon auf den Markt, in Japan zumindest. Aber in Japan war das Ding auch nicht sonderlich erfolgreich. Da war weiterhin das übermächtige NES. Wir hatten aber auch die PC Engine, die ja auch schon so eine halbe 16-Bit-Konsole war. Und genau darum haben sie sich für die USA, für die Marktveröffentlichung in den USA, eine aggressive Strategie ausgedacht.
Und diese Strategie hieß Lizenzen.
Ja, absolut. Vor allen Dingen im Sportbereich. Ne? Da haben wir ein Baseballspiel, was in Japan schon veröffentlicht wurde. Da haben sie den Manager der LA Dodgers raufgeschmissen. Auf ein Boxspiel, da wurde ein gewisser James Buster Douglas draufgetan, der im Jahr davor, glaube ich, Mike Tyson besiegt hat. Mhm. Und wenn wir uns dann mal zurückerinnern, auf dem NES gab es Mike Tysons Punch-Out. Sega hat also im Prinzip das NES besiegt. Ne? Ja, das war so deren Idee wohl daran. Und das Krasseste damals war Joe Montana, der Quarterback der 49ers. Das wäre ungefähr so, als wenn man heute Tom Brady auf ein Spiel packen würde.
Wer ist Tom Brady?
Ein Footballspieler.
Ah, der Footballspieler.
Aber den anderen kenne ich auch nicht.
Der hat nicht genug Finger in einer Hand, um all seine Ringe vom Super Bowl zu tragen.
Richtig.
Der hat nur drei Finger?
Finger hin und her. Das Riesending, was dann aber kam, war ja wohl, als man dann tatsächlich Michael Jackson als Werbepartner verpflichten konnte.
Ja.
Und dann auch die damit einhergehende Versoftung von Moonraker, wollte ich gerade sagen.
Auf jeden Fall der deutlich bessere Film.
Ja.
Natürlich meine ich Moonwalker. Und da ist dann exklusiv auf Sega-Konsolen das passende Spiel dazu erschienen.
Und wer wollte nicht mal schon Bösewichter mit Michael und seinem Zauberstaub in Grund und Boden tanzen?
Ach, ich fand das eigentlich mal ganz cool.
Das ist auch ein geiles Spiel. Ist das halt einfach
der Arcade-Automat, den es ja auch von Sega gab, der ist viel geiler.
Ja, ich habe den tatsächlich, also jedenfalls emuliert, schon mal gespielt. Ja.
Ich habe den sogar mal richtig in England gespielt.
Der feine Herr.
Steuert
Michael durch England.
Mal eine Arcade-Erzählung von mir. Ich habe ja sonst nichts. Ich habe doch nichts.
Genau, und man hat sich dann also neben Michael auch noch andere Franchises gesichert, wie zum Beispiel Spider-Man, Rambo, Dick Tracy, muss damals ein Riesending gewesen sein. Es gab ja auch, glaube ich, gerade den Film. Oder zum Beispiel die Ghostbusters. Aber was fehlte, war irgendwie ein richtiger Konkurrent zu Nintendos Aushängemaskottchen, Super Mario. Alex Kidd, dem war irgendwie ein bisschen die Puste ausgegangen.
Sonic,
war noch gar nicht in seine Turnschuhe geschlüpft. Und was sollte man also machen? Wer könnte es mit Mario aufnehmen? Dem mächtigsten Klempner der Welt.
Vielleicht das bekannteste Maskottchen der Welt.
Michael Jackson?
Ja, fast.
Noch größer als Michael Jackson?
Ja, klar.
Welche Figur aus Kunstkultur und Musik ist denn größer als Michael Jackson?
Der Marshmallow Man.
Mickey Mouse natürlich.
Ach, natürlich.
Ah ja, Mickey. Ach, Mann. Der unangefochtene Superstar im Disney-Universum. Und obwohl der damals auch schon über 60 war.
Fast im Rentenalter.
Ja, aber überraschenderweise gab es bisher keine nennenswerten Videospiele über Mickey Mouse. Klar, da gab es so ein paar Versuche. Mickey Mouse Capade fürs NES oder Mickey Mouse The Computer Game für den C64 und den Amiga. Aber so wirklich erinnerungswürdige oder richtig gute Spiele muss man lange suchen. Und Disney hat schon immer ein sehr, sehr gutes Auge auf seine Franchises und deren Lizenzen gehabt und wollte auch einfach nicht, dass Mickys Gesicht auf irgendeinem minderwertigen Schrott landet.
Ja, wobei ganz ehrlich, wenn die anderen Mickey-Maus-Spiele auch alle Schrott waren, naja, Disney, ne?
Aber da haben sie vielleicht draus gelernt.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Und somit gab es auch einfach überhaupt kein Interesse daran seitens Disney, diese IP zu versoften. Aber dann kam Sega, beziehungsweise Sega of Americas Präsident Michael Katz. Katze, Maus und so, ihr wisst.
Voll witzig.
Und hat dann mit Disney diesen Lizenzdeal abgeschlossen. Da musste in diesen Meetings halt klargemacht werden, dass das Mega Drive ein ganz, ganz tolles Spiel ermöglichen würde und natürlich auch, dass man sich rührend um diese Disney-Figuren kümmern würde.
Mit allen 16-Bit-Power.
Und dann ging es auch schon los, ne? Also quasi mit der Entwicklung von zwei Spielen. Phantasia war das eine, aber wir sprechen heute über ein anderes.
Mickey und Minnie.
Ja. Also das hieß mal so in der ganz, ganz frühen Anfangsentwicklungsphase, aber das wurde dann ganz schnell zu Castle of Illusion.
Dann hat man festgestellt, dass Minnie einfach kaum drin vorkommt und einfach nur die Damsel in Distress ist.
Mhm.
So war das damals, Anfang der 90er.
Ach ja.
Am Ende erwies sich das ja als richtige Entscheidung. Ne? Castle of Illusion bescherte Sega einen Mega-Hit und Mickey Mouse ist halt das größte Maskottchen der Welt, auch größer als ein Klempner.
Das stimmt.
Mhm. Richtig. Und Disney war halt auch wichtig, dass man mit Mickey vernünftig umging, wenn man Lizenz vergab und wollte, dass auch der Geist quasi von Mickey Mouse erhalten bleibt. So war es zum Beispiel ihnen ganz wichtig, dass klar ist, dass Mickey ein sehr friedliches Geschöpf ist und sie haben darauf bestanden, dass man in dem Spiel keine Leben hat, wie normalerweise, man kennt es ja, Three Lives oder sowas, sondern dass in dem Spiel von Twice die Rede ist. Ne? Mickey versucht es halt nochmal. Und auch die Gegner werden hier nicht mit Waffengewalt bezogen. Ja gut, man kann den Apfel an den Kopf werfen oder eine Murmel, aber das ist ja auch noch zu verschmerzen. Und Mickey kann noch mit seinem Popo angreifen und dann verpuffen die Gegner aber in so lustige bunte Sterne. Vielleicht schlafen sie ein, vielleicht, ich weiß es nicht genau.
Sie fallen aus dem Bildschirm. Also sie sterben nicht, sondern sind einfach nur woanders.
Ja, wahrscheinlich sind sie sogar in einer besseren Welt. Ich hatte in irgendeinem schönen Bericht gelesen, dass Mickey Magical Pants hat, die Enemies disappearen lassen. Also sie verschwinden quasi in Mickeys magischer Hose.
Jetzt hat komisch.
Was ist denn? So ist Mickey halt drauf. Keine Ahnung.
Halten wir also fest, dass es für Disney sehr wichtig war, die Persönlichkeit und die Identität von Mickey Mouse zu erhalten.
Ja.
Jetzt haben wir ein bisschen Aufarbeitung betrieben und ich finde, so langsam könnten wir auch mal etwas über das Spiel an sich sprechen. Und ich sag jetzt nicht nochmal Castle of Illusion. Ich hab's doch gemacht.
Kannst du doch ruhig. Wir sagen nur nicht mehr Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Oh! Jetzt hab ich's doch gemacht.
Also, Castle of Illusion ist ein zeitloser Klassiker. Ein 2D-Side-Scrolling-Plattformer mit linearem Gameplay. Und hat so einen ja, niedrigen bis moderaten Schwierigkeitsgrad. Und es ist aber auch ein sehr frühes Mega Drive-Spiel, das nicht zu herausfordernd sein sollte. Es sollte einen guten Einstieg bieten ins Mega Drive, familienfreundlich sein und so weiter.
Genau, ne, das war halt die Disney-Ägide. Ne? Es sollte familienfreundlich sein, deswegen auch sehr einfach, auch für kleine Kinder spielbar. Ne? Und die sind ja auch quasi die Zielgruppe und die möchte man damit abholen.
Haben sie dafür nicht auch diesen Practice-Mode reingeschmissen?
Ja, genau, das war eine Idee von dem Jim Hütter, glaube ich, der auf der amerikanischen Seite saß und das Projekt überwacht hatte.
Bei Disney, ne?
Genau, genau. Der hatte das gegengecheckt, was da in Japan so fabriziert wird und der hatte den Vorschlag auch gemacht, diesen sehr leichten Modus mit reinzunehmen. In dem kann man dann zwar nur die ersten drei Level spielen, danach ist Schicht im Schacht, aber so hat jeder erstmal einen Einstieg in das Spiel.
Das hat übrigens mein Sohn neulich sogar durchgespielt in diesem Practice-Mode. Der ist 8 Jahre alt und eine Handlung war dem eigentlich ziemlich egal.
Die wird dein Sohn auch teilweise verpasst haben, denn im Practice-Mode bekommt man ja gar nicht alles mit. Da fehlen ja ein paar Levels und dann ergibt das gar keinen Sinn mehr, denn die Handlung ist folgendermaßen konzipiert. Mickey und Minnie leben ein friedliches Leben im idyllischen Vera City. Oder wenn man es ein bisschen zusammenbindet, klingt das genauso wie die Wortspielerei, die Aufrichtigkeit übersetzt bedeutet.
Veracity.
Veracity. Dort leben die beiden also und nicht etwa in Mauston, so wie man es sonst üblicherweise im Kanon hört. In den USA leben die Tiere von Entenhausen in zwei verschiedenen Städten, Duckburg und Mauston.
Habt ihr euch auch gewundert, dass Veracity ein Stück Wald ist? Ich dachte mir auch so, ja, die beiden leben in Veracity, aber nein, das ist ein Stück, ist auch egal.
Vielleicht ist das wie die Allenriede, die haben so einen Stadtwald wie wir.
Und damit die Handlung einmal ein bisschen losgetreten wird, brauchen wir natürlich einen Bösewicht, eine Bösewichtin. In diesem Idyll bricht die fiese Hexe / Zauberin Miserable ein. Miserable möchte nämlich, so hässlich, klein, krumm und verwarzt wie sie ist, lieber schön aussehen wie Minnie und ihre Jugend und Schönheit nehmen. Miserable ist übrigens inspiriert von einem Charakter aus Disney's Schneewittchen von 1937, nämlich die Antagonistin, die Stiefmutter Grimhilde, die einmal eben als ältere Dame daherkommt und hinterher auch als die etwas klassischer schöne Variante in der Königinnenform.
Der Name Miss Rabel leitet sich aber aus keinem Disney-Film ab, glaube ich, oder?
Es klingt ein bisschen nach einem miserablen Wortspiel anhand des Musicals. Das war doch ein Musical, Les ja. Miserables. 1980 ist das uraufgeführt worden. War wohl um die Zeit immer noch sehr angesagt.
Verrückt, dass man da so 10 Jahre später noch drauf rumdenkt. Hm. Aber gut, so will es die Legende.
Genau, also und Mickey findet es natürlich nicht so geil, dass seine Freundin entführt wird und macht sich auf den Weg in die Richtung des Schlosses der Illusionen, um Minnie dabei da rauszuhauen. Und aus Gründen braucht er dafür 7 Kristalle, um eine Regenbogenbrücke zu bauen. Ganz ehrlich, und wenn ihr nachher irgendwann seht, wie groß der Abgrund ist, den man dieser Regenbogenbrücke überwinden muss, dann denkt sie, Mickey, du bist nicht die allerschlauste Maus hier in Town.
Nicht die hellste Kerze auf der Torte.
Er hätte auch einfach Heimdall fragen können, ne?
Er hätte sich auch einfach eine Leiter holen können, die hätte man da easy überlegen.
Da kommen wir irgendwie so ein bisschen ins Gehege mit den Regenbogenfarben und 7 Kristallen, aber ich greife schon mal kurz vor, 5 Levels, was ist denn das bitte mit diesen seltsamen Zahlen? Also und Regenbogen hat doch bei uns 6 Farben, nicht wahr?
Ja, da bin ich auch drüber gestolpert tatsächlich.
Und anscheinend ist das der englischen Sprache zu verdanken, wo man nicht nur Blau hat, sondern Blau und Indigo. Und deswegen hat dort der Regenbogen 7 Farben. Hat Newton irgendwann mal bestimmt, weil es auch total großartig passt zu den 7 Grundtönen, die es in der Musik gibt, bla bla. Aber in Japan wiederum gibt es für Grün und Blau dieselbe Bezeichnung. Aoi. Und dann könnten vielleicht 5 Farben reichen.
Hatten Sie dann gar nicht das Problem mit diesem berühmten Kleid?
Genau. Nein, eigentlich könnte die sich extrem gut ausdrücken im Bereich der Farben. Nicht umsonst, weil sie waren hervorragende Farbhersteller und später mit Canon, Fuji und Nikon und so weiter und so fort, ne, hatten sie lauter Technik, die mit Farben zu tun hatte. Irgendwie ist das ein bisschen schief und krumm, aber nun gut, jetzt sind wir eben bei 7 Kristallen auf 5 Levels.
Ja, und dafür muss Mickey 5 Bosse platt machen, Meister der Illusionen hier genannt. Und wie er das macht, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber erstmal gucken wir nochmal ganz kurz in die Produktion des Spiels. Wie ist das ganze Ding denn jetzt entstanden?
Naja, wir haben ja eben schon so ein bisschen über die Zeit gesprochen und die Umstände, in der das Spiel entstanden ist. Und tatsächlich gibt es zur Produktion ansonsten auch gar nicht so irre viel zu erzählen. Allerdings stößt man bei der Recherche doch immer wieder auf einen Namen, und zwar auf den Namen Emiko Yamamoto. Und die war Spieledesignerin und Produktionsleiterin bei Sega und verantwortlich für das gesamte Spiel hier in dem Fall. Und technisch entwickelt wurde das Spiel hauptsächlich von Sega of Japan, genauer gesagt dem Team AM7. Das war eine interne Entwicklungseinheit von Sega. Und die Leitung des Ganzen lag eher bei Sega of America und Disney, die dann aus den USA gesteuert wurde. Und für die damals noch eher unerfahrene Emiko war es ihr erstes, also zumindest relevantes Spiel, an dem sie mitarbeiten durfte. Vorher hatte sie irgendwie in irgendeiner Form auch schon an Revenge of Shinobi mitarbeiten dürfen.
In den Credits tritt sie übrigens nur als Imidin auf. Und das war damals üblich. Ich habe das vorher auch nicht gewusst. Ich habe das schon öfter mal gesehen, dass in Credits in frühen japanischen Spielen nur Pseudonyme verwendet wurden. Und das ist wohl Usus gewesen damals in Japan. Und das fand ich ganz spannend. Der Grund ist, damit konkurrierende Entwicklerstudios Talente nicht abwerben konnten, damit die es zumindest schwerer hatten, Leute abzuwerben, weil sie hatten ja nicht die echten Namen von den Menschen.
Ja, ich habe mich auch immer gewundert, was die merkwürdigen Abkürzungen sollten. Ich dachte als Kind einfach immer, die geben sich halt so coole Namen, so Programmierer, die sind halt coole Säue und die haben dann alle so ihre coolen Spitznamen.
Ja, ich habe das auch gedacht.
Flashy Fred oder was
weiß ich. Aber man lernt ja nie aus.
Ja.
Und die gute Frau blieb der Videospielbranche auch lange, lange Zeit treu und arbeitete vor allen Dingen auch an Disney-Spielen, war an Kingdom Hearts zum Beispiel an einigen Titeln beteiligt, hat aber auch nach Castle of Illusion Quackshot noch gemacht und auch den nächsten Illusion-Teil auf dem Mega Drive, nämlich World of Illusion. Also die beiden Spiele sind auch noch von ihr. Und vielleicht war es auch genau diese Unerfahrenheit von der guten Frau Yamamoto, die sie auf diese Weise an das Projekt rangehen ließ, wie sie an das Projekt ranging und natürlich auch im Austausch mit Disney, die wusste halt einfach, die hatte die berühmteste Figur der Welt zu verantworten und die üblichen Konventionen der damaligen Zeit waren ja schwere Spiele. Spiele waren im Allgemeinen schwer, weil die kurz waren, um Zeit zu strecken und sie wollte sich halt auf Qualität konzentrieren. Sie wollte, dass das Spiel nach Disney aussieht und sie wollte, dass es sich nach Disney anfühlt. Und natürlich sollte es auch ein Vorzeigetitel für die Konsole werden.
Und bei einem Vorzeigetitel denkt man natürlich auch wirklich mit an die Grafik. Ne? Das Mega Drive war noch relativ frisch. Die erste richtige 16-Bit-Konsole, die man auf den Markt gebracht hatte von Sega. Und das wollte man auch beweisen. Und um diesen Look hinzubekommen, hat man massenweise Disney-Filme studiert und probiert, diesen Disney-Stil auch grafisch umzusetzen. Ganz besonders wichtig war dabei, Mickeys Emotionen zeigen zu können und auch seine Bewegungsabläufe sollten sehr detailliert gezeigt werden. Und man dieses Gefühl hat, man spielt einen Zeichentrickfilm. Und hat natürlich dann auch die ganzen Levels und alle Hindernisse auf seine Bewegungsmuster angepasst.
Den Sprung zum Beispiel.
Ja, der war nämlich besonders auffällig. Der ging weiter, als man normalerweise in Videospielen gesprungen ist. Und deswegen hat man geguckt, dass man die Level halt auch auf diese, man hatte erst die Sprunganimation fertig und hat dann quasi die Level um diese Animation rumdesignt, damit sich das besonders gut einfügte.
Das ist schon ein bisschen verrückt, oder? Du machst erst den Sprung und dann baust du den Level. Also normalerweise würdest du doch andersrum angehen, oder?
Ja, genau. Man wollte halt Mickey als lebendige Figur präsentieren. Jemand, der wirklich ständig in Bewegung ist. So hat man auch, ist man dazu gekommen, eine der ersten, jedenfalls richtig auffälligen Idle-Animationen einzubauen. Wenn Mickey nämlich still steht, steht er nicht still, sondern wackelt so ein bisschen mit seinem Schwanz, wippt so ein bisschen mit seinen Füßen oder so, schwingt seine Hüfte so um den Dreh ungefähr und Mickey bewegt sich eigentlich ständig und je nach Situation, wenn Mickey zum Beispiel einen Abhang runterrennt, dann wirft er die Hände hoch und kriegt große Augen und wenn er in der Nähe von einem Abgrund steht, dann fängt er an zu balancieren und wackelt mit den Armen hin und
her. Er rudert so, ne, mit den Armen, ja.
Ja, genau. Ne? Also man hat sich wirklich Mühe gegeben, für wirklich jede Situation eigentlich eine eigene Animation zu entwickeln und das war schon was Besonderes damals.
Das hat richtig Cartridge-Platz gekostet, vermute ich mal, ja.
Das war nicht groß, ne? Das war ein frühes Spiel. Das war nicht groß, das Spiel.
Diese Idle-Animation sollte übrigens ursprünglich nur ein kleiner Gag sein von dem Lead-Programmierer, der in den Credits übrigens auch nur als Ore bekannt ist. Aber die hat dem Art Director Takashi Yuda so gefallen, dass der dann entschieden hat, diese Sequenz mit ins Spiel aufzunehmen, um Mickey einfach auch noch mehr Emotion und Tiefe in die Figur zu geben.
Also nicht nur das Aussehen von Disney zu kopieren, sondern auch wirklich, dass es sich anfühlt wie Disney.
Ja genau, und das hat ja auch echt gut geklappt. Also Sebo hat das ja eben gerade schön beschrieben, die ganzen Animationen und halt auch diese Idle-Animation. Das macht schon viel aus.
Und du hast gerade gesagt, dass sich Mickey viel bewegt. Das trifft auch auf die Hintergründe zu. Also wenn man sich das Spiel so anschaut, man hat das Gefühl, dass sich die ganze Zeit irgendwas bewegt, auch wenn man mal anhält. Und das war den Entwicklern auch ganz, ganz wichtig, dass man hier das Gefühl hat, man ist in einem Film, der ständig in Bewegung ist. Und bei all der ganzen Animation und der Bewegung durfte natürlich auch die Steuerung darunter nicht leiden. Also da konnte es ja dann schnell mal vorkommen, dass man den schicken Hintergrund mit Plattformen möglicherweise verwechselt, auf die man springen können sollte. Und dadurch hat man zum Beispiel eben genau diesen Flächen, diesen Plattformen unter anderem so Beleuchtungseffekte hinzugefügt, um sie besser kontrastieren zu können, damit man sieht, wo man hinspringt.
Ja, vielleicht ist Beleuchtungseffekt ein bisschen hochgegriffen, aber die Kanten sind ein bisschen heller, ne?
Da ist so ein kleiner Schein drauf, ja, wie so eine Lichtreflexion, ja. Auch nicht bei allen und nicht immer gleich, aber sie haben halt dafür gesorgt, dass sich die interaktiven Elemente deutlich abheben von dem Hintergrund, ne, damit man da einfach weiß, wo man hin muss.
Ja, und das passt ja auch dazu. Das Spiel ist ja ein sehr leichtes Spiel und auch wenn denen die Präsentation natürlich sehr wichtig war, waren sie sich natürlich auch bewusst, hey, wir machen einen Jump'n'Run, wir machen einen Plattformer und für so ein Spiel ist Gameplay einfach auch sehr wichtig. Und man hat dann ein paar sehr bewusste Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel, dass wenn man auf den Gegner springt, dass man nochmal den Popo ausfahren muss. Also Mickey muss den Popo ausfahren, entweder indem man das D-Pad nach unten drückt oder indem man den Sprungknopf nochmal drückt. Und damit kann man dann auch solche Ketten auf Gegnern springen und wieder und wieder und wieder. Dafür braucht man dann auch zumindest ein bisschen Geschick und man kann da nicht einfach so durchlaufen. Also Gameplay war schon nicht unwichtig für das Spiel.
Ja, da muss man vor allem erstmal drauf kommen, wenn man so wie ich aus ja. Gründen gar nicht die Anleitung neben sich liegen hatte beim Spielen. Ich weiß noch, wie ich euch allen eine wütende Sprachnachricht geschickt habe und meinte, oh, voll cool, das hat ein richtiges Tutorial. Bevor Mickey ins Schloss geht, hüpft er da auf diese drei Soldaten und man sieht gleich, wie man angreifen kann. Was mache ich natürlich im Spiel als erstes? Ich hüpfe auf einen Gegner und verliere Lebenspunkte.
Ja, das ist mir aber auch passiert.
Ja, weil mir nicht bewusst war, dass ich entweder nochmal die Sprungtaste oder im Sprung nach unten drücken muss, damit Mickey auch seinen Popo aus Stahl zum Einsatz bringt, um die Gegner zu pulverisieren.
Und was man bei der Gelegenheit vielleicht noch erwähnen kann, wenn du auf so einen Gegner draufhüpfst, kommst du viel, viel höher. Also Mickey wird nochmal so ein bisschen nach oben gebounced, genau.
Aber nur, wenn du die Sprungtaste benutzt. Wenn du das D-Pad nach unten drückst, dann gibt es nur einen ganz kleinen Sprung. Also dann macht er keinen wirklichen Sprung nochmal.
Echt?
Und ja, genau, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, was du machst.
Ja, okay. Das ist eine spielmechanische Entscheidung, die man da treffen muss. Sehr bewusst in dem, wie man da spielen soll. Nicht dieses beiläufige, ich drücke einmal springen und dann lande ich schon irgendwie auf einem Gegner und dann ist der Platz, sondern wie erreiche ich andere Level Ebenen oder wie vermeide ich es, auf anderen Level-Ebenen zu landen oder wie ist das Timing? Wie lang bin ich in der Luft? Wie schnell lande ich wieder auf dem Boden? Ja.
Und es gab auch so ein paar Stellen, meine ich, wo man genau das gebraucht hat. Also man genau diesen Gegner gebraucht hat, um eine bestimmte Höhe zu erreichen.
Ja, wie oft ich aus dem Bildschirm rausgegangen bin, um den Respawn abzuwarten, um dann doch wieder von da aus auf die nächste Ebene zu kommen.
Ja, genau. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht.
Also ich habe das nur an einer einzigen Stelle tatsächlich gemacht. Im Schloss unten bei den Rittern, da gab es irgendwie so einen Bonusraum und beim zweiten Spiel habe ich mir gedacht, ich brauche nichts von dem, was da drin ist, die Mühe mache ich mir nicht nochmal. Ja, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wenn wir schon dabei sind, was kann Mickey denn noch? Wir haben gelernt, Mickey kann seinen Popo aus Stahl einsetzen, Mickey kann weiterspringen als die meisten anderen Videospielhelden, so weit, dass man ihm extra die Level für seine Sprungweite designt. Was kann die Maus denn sonst noch groß?
Naja, sie kann mit Äpfeln werfen, das hast du auch schon erwähnt. Ja.
Und oder murmeln.
Oder Feuerbällen, wenn sie Kerzen einsammelt.
Oh, das habe ich nicht gemacht.
Ja, in dem Schlosslevel am Ende, da hingen doch überall Kerzen rum.
Okay, ja, stimmt.
Ja, ja. Und dann wirfst du, vielleicht wirft sie auch einfach nur gelbes Wachs. Ich habe
Okay.
Ja. Sie ertrinkt nicht sofort, wenn sie in Wasser ist. Sie kann schwimmen und zwar auch in der Höhe und Tiefe.
Sie kann so Blöcke kaputt werfen, falls man Äpfel gerade dabei hat, in denen sich teilweise so Punkte oder Energiedinge verstecken.
Sie kann nicht rennen, zumindest nicht, wenn kein Hang da ist.
Stimmt.
Genau, Mickey hat quasi nur eine Bewegungsgeschwindigkeit und die ist relativ schlendrig unterwegs, die Maus.
Das nervt auch manchmal ein bisschen, so diese Behäbigkeit. Mir ist das aufgefallen bei den Endbossen zum Beispiel, wenn man da so ein bisschen die Muster kapiert hat und von, sagen wir mal, vom Bildschirmrand schnell zum Endboss gelangen muss, um ihn noch in der kurzen Phase zu treffen, in der er gerade irgendwie neben sich steht. Da muss man schon ein bisschen zusehen, dass man da flott hinkommt.
Genau, also wenn wir gerade schon dabei sind, zu beschreiben, wie das Spiel funktioniert. Mickey kann ein paar Dinge einsammeln. Es gibt so Lebenspunkte. Man hat ja so 5 Punkte unten und da gibt es so eine Art, das sieht aus wie so ein bisschen wie so ein gelber Stern in so einem blauen Kasten. Die kann man einsammeln, dafür gibt es einen Lebenspunkt. Dann kann man Diamanten einsammeln manchmal, die geben einfach extra Punkte und man kann Wurfgegenstände einsammeln. Und ich glaube, auch extra Leben, da gab es im zweiten Abschnitt vom ersten Level, gab es eine Sequenz, wo ich erstmal 7 Leben verloren habe, bis ich rausgefunden habe, wann ich die Liane loslassen muss, um das extra Leben einzusammeln. Das war's aber. Also Mickey kriegt jetzt keinen besonderen Hut, keine besseren Schuhe, keine Kettensäge oder so, wie man es heute erwarten würde, sondern das
wer
war's.
Wer kennt sie nicht, die Mario-Level, wo Mario mit Kettensäge durch den Level läuft?
Die machen die Unterwasser-Level wieder gut.
Genau. Okay, also Mickys Eigenschaften bleiben von vorne bis hinten ziemlich auf einem Level.
Ja, und unfassbar creepy aussehen. Ich finde, Mickey sieht die ganze Zeit extrem creepy aus. Ja? Der hat so ein fieses, eingefrorenes Lächeln, wenn er so dasteht. So. Ich dachte mir so, schon Creeplord,
der Mickey. Nein,
überhaupt nicht.
Mickey sieht fantastisch und super cute aus.
Ich finde Mickey übelst creepy.
Also Mickey kann nicht so viel. Das Spiel ist relativ einfach. Warum ist es denn auf irgendeine Weise trotzdem faszinierend? Bei allen bewussten Entscheidungen, die weniger also aus Komplexität als vielmehr aus seiner Präsentation herauskommen und weil Castle of Illusion es schafft, die Persönlichkeit seiner Vorlage, also authentisch nachzubilden, und das war den Entwicklern ja total wichtig, dass sie diesen Geist der Disney-Filme irgendwie einfangen in dieses Spiel, und das ist ihnen total gut gelungen. Das ist mit heutigen Mitteln gar kein Problem und vielleicht auch nicht mehr so beeindruckend, aber damals war das durchaus eine große Herausforderung.
Hast du da ein paar Beispiele dafür, was da so hervorsticht?
Naja, also in erster Linie steckt hier ganz viel Liebe im Detail. Also alles ist schön, alles ist niedlich, alles ist verspielt, alles ist bunt. Allein das Startmenü, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn man da sich mal so durch die Schwierigkeitsgrade hindurchklickt. Da hat man so ein kleines Holzschild, was sich so umklappt, wo dann Practice und Normal und Hard und sowas draufsteht. Das fand ich schon total nett. Eine total schöne Idee, also ganz viele kreative Details. Oder auch wie Mickey in diesem Menü auf so einer Schaukel sitzt, mit dem man im Prinzip so den Cursor, also Mickey ist ja der Cursor in diesem Menü und sitzt auf einer Schaukel, und ich kann dann Mickey auf dieser Schaukel von oben nach unten bewegen. Also ein unheimlich großer Detailreichtum, der sich da vor allem in der Grafik und, wie wir gerade gehört haben, in den Animationen schon bemerkbar macht.
In anderen Spielen wäre der Cursor zum Beispiel ein heller Rahmen um ein Textfeld und das Textfeld würde auch einfach nur umschlagen und es gäbe null Animationen. Und das ist wirklich nur ein Bildschirm.
Ja, der Joy of Use.
Und was du gerade über die Grafik gesagt hast, da kann ich von meiner Freundin berichten, die das als Kind gespielt hat und die mir auch erzählte, dass sie damals davor gesessen hat und gedacht hat, ich spiele gerade einen Zeichentrickfilm.
Ja.
Das ist halt total verrückt. Also heutige Jump'n'Runs sehen aus wie Zeichentrickfilme. Und du hast es gerade gesagt, heute ist das kein Problem mehr. Aber für damalige Verhältnisse, das Spiel sah fantastisch aus.
Auf jeden Fall.
Und du hast bunt auch gesagt, auf einer Konsole, die wie viel Farben nur darstellen konnte gleichzeitig?
64?
63 plus transparent, also ja, 64 grob.
Ja, irgendwie sowas, also ne? Super viel war es nicht und damit haben die wirklich ein schönes, buntes Spiel hingekriegt.
1990 noch.
1990. Mal. Okay, dann lasst uns doch mal in die Level gucken, sowohl vom Inhalt als auch grafisch. Sebo, ich glaube, du hast da ein bisschen was aufgearbeitet.
Ja, also genau, Mickey hat so eine Art Hub-Welt, in der er mal startet. Er ist also in diesem Castle of Illusion drin und jede dieser Welten verbirgt sich hinter einer Tür. Also bevor ich eine Welt betrete, tingelt Mickey da durchs Schloss, macht eine große Tür und sagt, oh, was ist denn hinter dieser Tür?
Ist euch das übrigens aufgefallen, dass wenn er eine Tür aufmacht, dass man immer eine kleine Vorschau des Levels sieht?
Durch den Türspalt, ja.
Da war keine Standardgrafik, da war immer so ein Glimpse des Levels, in den er reingeht. Fand ich sehr, sehr nett.
Und vielleicht muss man kurz noch erwähnen, man kann diese Türen nicht frei betreten. Ne? Man wird von einer zur nächsten geleitet.
Genau. Und hinter der ersten Tür verbirgt sich ein Wald. Mickey betritt den Wald, der ist relativ idyllisch. Man wird hier mit dem ersten Level nicht großartig mit irgendwas überrascht. Man lernt kennen, dass man Gegner mit einem Doppelsprung auf den Kopf hüpfen sollte und nicht mit einem einfachen Sprung, weil man sonst einen Punkt Lebensenergie verliert. Man sammelt seine ersten Äpfel und schmeißt die irgendwelchen blöden Pflanzen in den Kopf, die einen mit Pollen beschießen. Und schwingt sich an Lianen über Abgründe. Und eine Eigenheit des Spiels ist auch, dass jeder sein Level in drei Abschnitte geteilt ist. Man hat also immer einen Abschnitt und am Ende kommt so ein kleines Exit-Tor. Und nach drei Abschnitten kommt immer der Boss. Also man hat quasi fünf Level mit jeweils drei kurzen Abschnitten. Ja, im Wald landet man im dritten Abschnitt. Und hier kommt einer der ersten grafisch beeindruckenderen Dinger. Mickey landet in seiner grünen Idylle, läuft nach rechts und der Hintergrund wird plötzlich düster und schwarz und eine Art Gewitter zieht auf. Plötzlich sind die Bäume kaputt und überall hängen Geister rum, denen Mickey auch auf den Kopf hüpfen kann. Und hier wird es düsterer. Mickey hüpft sich durch die Geister zum Ziel und landet beim ersten Boss. Philippe, erinnerst du dich noch an den furchterregenden ersten Boss?
Ja, aus Kirby's Adventure.
Aber das kam später. Also, da hat Kirby geklaut, aber die haben wahrscheinlich auch bei Schneewittchen mal wieder geklaut, weil als Schneewittchen in den Wald läuft am Ende des Films und da alles stürmisch ist, da kommen schon Bäume vor, die sehr so aussehen wie dieser Boss.
Die Gesichter haben, ja.
Mhm, genau, okay.
Also der Baum, bei dem irgendwann wahllos irgendwelche Früchte runterfallen, die einen erschlagen.
Das sind Nüsse.
Ein Nussbaum.
Das ist ein weirder Nussbaum auf jeden Fall. Also dieser Baum greift dich an, indem er ein Stück aus sich selbst entfernt. Das rollt sich mal von links nach rechts. Man hüpft dann brav da drüber. Dann jumpt es auf den Boden. Von oben fallen Nüsse, denen man ausweicht. Und dann kann man, wie ich später gelernt habe, den Baum auch auf den Kopf hüpfen. Das macht nämlich mehr Schaden. Oder alternativ ihn mit Äpfeln beschmeißen. Das dauert aber länger. Und nach so 5 bis 6 Treffern ist der Baum erledigt und lässt uns den ersten Diamanten da.
Also noch relativ einfach, dieser erste Level. Ist das übrigens auch der Level, wo man in diesen Spinnennetzen rumspringt?
Richtig, du hast recht. Es gab noch den Abschnitt mit den Spinnennetzen.
Das sieht sehr, sehr schön aus.
Ja, ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen. Dieser Morgentau auf den Spinnennetzen, das sieht wirklich wunderschön aus.
Das ist aber super random, ne? Ich habe mich auch gewundert, warum bin ich jetzt plötzlich bei den Spinnennetzen? So, der Rest ist irgendwie zusammenhängend. Wald, verstehe ich schon, alles klar. Aber warum bin ich plötzlich in diesen Baumwipfeln bei den Spinnen?
Naja, Baumwipfeln. Wald, Baumwipfel und dann kommt der nächste Waldabschnitt, wo dann Geister sind und dann ist der Baum ein Gegner. Also ist schon okay.
Also damit hätten wir Level 1 gemeistert. Wie geht's weiter, Tobias?
Genau, denn das ist auch tatsächlich mein Lieblingslevel gewesen. Der ist wunderbar bunt und wunderbar Candy auf eine Art, obwohl wir hier in einem Spielzeugland sind. Und vielleicht muss man da auch nochmal kurz erwähnen, die Gegner, die einem begegnen in den einzelnen Levels, sind immer angepasst an das jeweilige Thema des Levels. Das heißt, während wir es eben noch mit Bäumen zu tun hatten oder sowas, haben wir jetzt hier plötzlich Spielzeugsoldaten oder Flugzeuge oder so nervige Clowns auf Einrädern, die wir erledigen müssen. Die waren ganz, ganz furchtbar.
Wenn du Glück hattest, nicht. Also du konntest die auch beim ersten Mal schon.
Ja, aber das Fiese fand ich ja, dass man das Einrad auch noch besiegen muss. Das war ziemlich gemein. Aber ja, diese Level waren sehr, sehr bunt und bestanden so aus Spielzeugen, Würfeln und irgendwelchen
Bauklötzen,
genau. Und da geht es dann auch das erste Mal richtig in die Höhe. Also wir sind hier nicht so rein horizontal unterwegs, wie wir das eben noch hatten in dem ersten Level, wo man mal auf so einen Baum rauf konnte. Aber hier geht es schon so in der Diagonalen immer weiter nach oben in diesem Spielzeuglevel. Und dann kommen da immer so nervige Clowns an so Spiralen aus so Boxen rausgeschossen. Das ist auch relativ nervig.
Ja, so Jack-in-the-Box-Typen, richtig, ja, genau.
Und die Besonderheit an diesem Level ist eigentlich, dass im zweiten Abschnitt oder im dritten, das weiß ich nicht mehr genau, dass wir da so einen Upside-Down-Effekt plötzlich haben. Das heißt, wir haben einen Schalter, den wir umlegen können und dann kehrt sich das gesamte Spielgeschehen einmal von oben nach unten. Also wir gehen jetzt plötzlich an der Decke.
Genau, das Bild wird einmal gedreht im Endeffekt.
Genau, das Bild dreht sich komplett, also auch deine Figur dreht sich mit.
Nur die Gegner nicht, die sterben. Alle.
Genau, das ist ganz cool.
Ja, also eigentlich ein ganz lustiger Effekt, aber ja, macht das Ganze auch ein bisschen schwieriger und nervig. Außer der Umstand, dass die Gegner alle auf einen Schlag weg sind in dem Moment.
Aber spannend dabei ist ja, dass du gar nicht auf diese Dinger oder gegen diese Dinger gegenlaufen oder draufspringen musst. Du kannst da auch tatsächlich drüber springen, ohne den Level zu drehen. Also du musst das nicht auslösen.
So habe ich es gemacht.
Ah, okay.
Beim zweiten Mal, als ich es dann wusste.
Ja, und hier beim Boss, da bin ich das erste Mal gescheitert. Bei meinem ersten Versuch, der hat mich wahnsinnig gemacht. Da kommt so ein Typ, der besteht aus Karten und sieht so ein bisschen aus wie so ein Clown. Und hat so ein Angriffsmuster, das ich nicht ganz abschätzen konnte. Erst hüpft er durch die Gegend, da rennt sie ein bisschen von ihm weg. Und nach 2 Hüpfern, 3 Hüpfern oder aber auch 4 Hüpfern bleibt er halt stehen und fährt so Boxarme aus. Und da ich nie genau wusste, macht das nach 2 Hüpfen, macht das nach 3 Hüpfen, habe ich oft einen auf den Deckel bekommen, bis ich mir gedacht habe, ich bleibe einfach neben ihm stehen und duck mich. Das ist einfacher. Und dann schmeißt er so kleine Trampoline, da springt man drauf, hüpft ihn auf den Kopf, macht das 5-mal und ist auch der Geschichte. Und es geht ab in Level 3.
Übrigens, Fun Fact zu diesem Endgegner. Wenn man ganz am Bildschirmrand steht, kann er einen nicht erreichen, weil er immer eine Marge lässt zum Bildschirmrand. Das heißt, man muss sich nur links außen ducken, rechts außen ducken, links außen ducken.
Und du Pro!
Ein Service der Retro-Boy.
Ja, und dann geht's weiter in...
In den dritten Level. The Storm.
Komischer Name.
Ja, den fand ich persönlich, also gerade diesen Grafikeffekt am Anfang. Ich bin da reingekommen und der Himmel in diesem Level sieht einfach so schön aus. Der bewegt sich relativ schnell, also wie so ein stürmischer, grauer Himmel, hinter dem die Sonne untergeht. Also es wird viel mit dunklem Orange und Gelb gearbeitet und halt grauen Wolken. Und da habe ich wirklich gedacht, boah, was ist das für ein schönes Spiel? Was ist das für ein schöner Effekt? Den Level an sich fand ich ganz gut. Der gliedert sich wie alles in 3 Abschnitte. Da tauchen dann Piranhas auf und du musst in so Röhren reintauchen und dann die richtige erwischen, damit du zum Ausgang kommst. Wenn du die richtige erwischst, dann bist du relativ schnell durch.
Genau.
Es gibt Brücken, die hinter dir runterfallen, also dass du nicht zurück kannst. Der 2. und 3. Abschnitt, der ist dann in so einer Art Tempel.
Ruinen, ja.
Genau. Und im 3. Abschnitt in diesem Tempel, da kommt dann so eine Art Flut. Du musst immer zwischen diesen Ansteigen des Wasserpegels musst du auf eine Ebene höher kommen. Da musst du halt laufen, aber wir haben ja schon gelernt, Mickey Kart hat nur eine Geschwindigkeit. Es gibt also leider kein Rennen. Es ist also wirklich Timing gefordert. Du musst schnell sein. Und das zeigt auch wieder, in jedem Level gibt es irgendwas Neues. Sei es das Umdrehen des Levels im 2., sei es jetzt hier dieser Wassereffekt, dieses Ansteigen des Wasserspiegels. Auch hier sieht man übrigens ganz schön, wenn man da unter Wasser ist, diese geilen Mega Drive-Transparenzen. Mhm. Also das Mega Drive kann ja nicht wie das Super Nintendo später echte Transparenzen darstellen. Darum wurde mit diesen Schachbrettmustern gearbeitet. Und wenn du das früher auf einem alten Röhrenfernseher gespielt hast, der war blurry genug, dass du das für eine echte Transparenz gehalten hast. Heute sieht man natürlich auf einem modernen Fernseher in HD, dass das Ganze ein Schachbrettmuster ist. Ist aber trotzdem ein netter Effekt.
Ja, total. Mag ich auch total gerne. Was mal so als Improvisation gedacht war, ist heute einfach ein sehr, sehr schöner Effekt, finde ich.
Ja, genau. Und wenn man sich dann da durch die Fluten gekämpft hat, und die richtige Röhre gefunden hat. Ich habe zum Beispiel beim ersten Mal, als ich den ersten Level da gespielt habe, bin bis zum Ende gelaufen und habe dann gemerkt, oh, hier geht's nicht weiter. Und habe dann rausgefunden, ich kann mich auch in die Abgründe fallen lassen und lande dann irgendwo im Wasser und habe aber den richtigen Weg nicht gefunden und dann frustriert neu gestartet. Und danach habe ich es nach einer Minute geschafft. Wenn man also all das überwunden hat, kommt man zum mächtigen Froschmann oder was auch immer das ist für so ein Viech. So, da ist so eine Art große Statue aufgebaut, die aus mehreren Abschnitten besteht.
So eine Art Totempfahl, würde ich sagen. Ja, richtig. Und da kommt so ein Echsen-Froschmonster raus.
Fand ich ein bisschen random, ehrlich gesagt. Ja,
ich weiß auch nicht, was das sollte.
Ja. Das Wesen aus The Shape of Water war das.
Richtig. Ja, sowas in dem Dreh. Also Monster ist jetzt auch übertrieben. So grob die Größe von Mickey und man muss halt das richtige Timing finden, um einfach auf den drauf zu springen. Oder halt wieder die Äpfel oder was auch immer man da hat. Ich weiß es gerade nicht, um ihn zu bewerfen. Aber da der springt, ist es auch nicht leicht, den zu treffen. Ich fand das schwierig, sage ich mal, das richtige Timing, um auf ihn drauf zu springen. Wenn man das einmal raus hatte, ging es, aber ich habe es auch immer wieder gehabt, dass er mich dann doch getroffen hat.
Leichte Throwback-Vibes an die Froschmänner aus Symphony of the Night.
Ja, die Flohmänner, meinst du?
Die Flohmänner, genau, die auch so mega nervig vom Timing her waren
und überall waren. Ja, diese kleinen.
Ja, genau, die.
Ja, schrecklich. Also beim zweiten Mal fand ich den Pups einfach, beim ersten Mal hat er mich auch ultra genervt und beim zweiten Mal habe ich rausgefunden, ich renne einfach auf die Statue zu, stelle mich daneben und er springt halt immer so nach links und ich hatte sehr viele Äpfel dabei oder Perlen hat man, glaube ich, hier und habe einfach immer nur geworfen. Ich habe ihn immer random getroffen und dann war der auch nach 20 Sekunden Geschichte.
Du Pro!
Ja. Man nennt ihn nicht umsonst den Brute Force Sebo.
Ja, dann brute-forsten wir uns mal in den nächsten Level und zwar jetzt geht's ab und es wird intellektuell, denn wir landen in einem
Süßigkeiten-Level.
Naja, wir haben ja zwei Level in einem.
Genau, in einer sehr stilvoll und anmutigen Bücherei mit überlebensgroßen Büchern. Ja, eigentlich passt es ja genau zu Mickys Größe.
Man weiß ja nicht so genau, wie groß er eigentlich ist, ne?
Ja. Das bleibt einfach die Frage. Ist die Hexe sehr, sehr klein? Sind die Bücher sehr, sehr groß? Wurde er geschrumpft? Fragen über Fragen, die wir hier nicht aufklären können. Und in dieser Bücherei muss man auch relativ viel vertikal arbeiten, habe ich das Gefühl. Und da gab es doch auch diese Schwingkordeln, an denen man hing.
Wo man das Licht an- und ausgemacht hat.
Das war nett.
Ja, das war eine schöne Idee.
Schöner Effekt.
Ja.
Und da hatte ich irgendwie verdrängt oder niemals mitbekommen, dass man schwingenderweise unbesiegbar ist und die Gegner platt macht.
Ja. Ja.
Und dann habe ich das Timing jedes Mal versemmelt, weil ich dachte, oh mein Gott, ich muss vor den Gegnern abhauen, bis ich dann aus Versehen einen Gegner platt gemacht habe und dann dachte ich, ja.
Dieses Kordelschwingen oder Lianenschwingen, das habe ich auch bis zum Ende nicht so richtig beherrschen können. Das war immer nervig.
Ich wollte gerade sagen, ja, dann ist es ja jetzt einfach, wenn ich da einfach durchschwinge, dann war das Sprungtiming immer noch herausfordernd. Aber das Level versucht es einem zu versüßen, dort durchzukommen, indem man eine kleine Auflockerung bekommt in Form von Teetassen oder Kaffeetassen.
So eine schöne Idee, fand ich so cool.
Ich würde sagen, das ist Tee.
Mickey passt nicht so gut zu Kaffee, glaube ich.
Zuckerstückchen, man schwimmt durch Zuckerstückchen.
Wer sich jetzt gerade fragt, worüber reden die eigentlich? Also da stehen teilweise ein paar Teetassen rum und Mickey kann in diese Tassen reinspringen und landet dann in einer Art Extra-Abschnitt, einem kurzen, und hat dort die Chance, ein paar Sterne einzusammeln, während er durch den Tee schwimmt und aggressiven Zuckerstücken ausweicht. Und dabei kommt ein schöner Transparenteffekt zum Tragen, der diesen Tee darstellt, durch den Mickey schwimmt.
Und die Milchflaschen gibt es auch noch. Und da kommst du in das Diabetesland. Zuckerland.
Ja, über und über voll mit Süßigkeiten, die auch je zu ordentlich auf einen losgehen teilweise.
So Gummifische, ne?
Die sind geil gewesen. Da habe ich echt gedacht, ja okay, die hätten auch so einer 80er-Jahre Haribo-Tüte sein können so. Ja.
Wenn man sich durch umgefallene Milchflaschen durch die Bibliothek arbeitet, dann gelangt man in eine ganz andere Welt, die einem das versüßt. Wie schon gesagt, man wandelt durch eine Süßigkeitenwelt über und über voll mit Neapolitaner Waffeln und irgendwelchen Eisbechern und alles, was einem Diabetes verursachen kann in Videospielform. Und Sebo, du sagtest vorhin im Vorgespräch was von grafischen Finessen, die dem Ganzen noch die Kirsche aufgesetzt haben.
Ja, also in diesem Candyland-Abschnitt ist ein irres Parallax-Scrolling am Start. Und zwar hat man hier ein Scrolling in mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Ebenen. Und das war eigentlich auf dem Mega Drive so gar nicht machbar. Da haben die Grafiker etwas getrickst und teilweise mit Bitmaps gearbeitet, die dann an bestimmte Objekte geklebt wurden, damit sie sich dort mitbewegen können und diesen Effekt hervorgerufen haben. Ich war war jedenfalls baff, als ich das erste Mal in einem von diesen Candy-Levels saß und mir gedacht, so habe ich das im Spiel noch gar nicht gesehen. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass diese Art grafische Finesse hier aufgefahren wird.
Und das Spiel hat ja an sich schon wirklich ein tolles Parallax-Scrolling, ne?
Und wir müssen nochmal sagen, 1990, sehr frühes Mega Drive-Spiel.
Ja. Ja, wenn man sich durchs Candyland gearbeitet hat und hier gibt es tatsächlich auch den einzigen für mich wirklich nervigen Gegner im Spiel, vor dem ich wirklich Angst hatte, und zwar das A.
Die waren scheiße, ja. Ja, bin ich voll bei dir. So ein Scheißgegner.
Ja, ja, so unkontrolliert.
Genau, ich wollte gerade fragen, wie war nochmal das Bewegungsmuster?
Ja, es gibt keins.
Und da bräuchten wir jetzt einmal die Krallenhände, die Gänsefüßchen in die Luft machen, bei Muster.
Warte, ich mach.
Dankeschön. Mhm. Ja. Ein Service von Markus, weil die einem wirklich sowas von in den Rücken gefallen sind, und zwar durch die Brust ins Auge.
In dem Fall kann man nicht sagen, das gute A.
Warum überhaupt A?
Achso, weil es ein Buchstabe ist und du bist in der Bücherwelt. Du hüpfst durch Regale und natürlich gibt es dort dicke Raupen, weil natürlich rechnest du mit dicken Raupen im
Regal. Bücherwürmer.
Oh, wow.
Drachen?
Genau, kommen wir doch zum Boss. Philippe, du hüpfst dich jetzt also durchs Candyland und durch die intellektuellen Abteilungen und landest dann natürlich logischerweise wo?
Wie macht man aus einer Süßigkeit einen Boss?
Man braucht gute Freunde in den USA.
Man bestrahlt sie atomar.
Man hat gute Freunde in den USA, die einem Lakritze schicken, die in der Wärme so zerfließen, dass sie hinterher aussehen von der Konsistenz her wie ein Drache. Das ergibt Sinn, oder? Also Elliot der Drache, der schon in den 70ern...
Das Schmunzelmonster hieß er im Deutschen.
Ein Protagonist in einem Disney-Film war. Erlebt eine inoffizielle Wiedergeburt als Level-Boss, wo er am Ende aus dem Fluss von Milch und Honig emporsteigt und sich einmal quer durch den Bildschirm erreckt. Und da muss man versuchen, dem irgendwie zu entkommen und von oben auf den Kopf drauf zu springen. Und das ist schon ein sehr, sehr großer Gegner, der quasi bildschirmfüllend ist.
Genau. Ich hatte aus Gründen Tipps und Tricks gelesen in irgendeiner Zeitschrift und habe gelernt, auf der mittleren Plattform fühlt man sich am sichersten. Da kann man sich entweder ducken oder im richtigen Moment hochhüpfen. Und dann ist er jetzt relativ schnell erledigt. Jetzt habt ihr schon erwähnt, der besteht aus Lakritze.
Wir wollen auf keinen Fall die Anekdote auslassen, die in ungefähr jedem Making-of zu lesen ist.
Natürlich. Und Markus ist hier unser Lakritz-Experte. Ich habe nämlich mir schon gedacht, Markus, hä, haben Japaner keine Ahnung von Lakritze? Was ist da los? Ich habe gelesen, der pustet da durch so ein Lakritze-Rohr. What the fuck?
Es könnte natürlich sein. Amerika ist ja das Land der Twizzler. Und es gibt sowohl Lakritz-Twizzler, also so klassische Lakritze, wie wir sie kennen, schwarz und lecker. So für normale Menschen, und einige verrückte Leute sagen, das schmeckt nicht.
Ja, ich bin einer von diesen Verrückten.
Genau. Es gibt aber auch, gerade in deutschen Synchros, wird auch gerne mal von roten Lakritzstangen gesprochen. Keine Ahnung, ob das im Original auch ist. Das sind halt rote Twizzler. Es ist keine Lakritze, das sind so Erdbeerdinger. Was natürlich farblich auch sehr gut zu diesem, ich sag auch jetzt mal, Elliot passen würde, weil der ja auch rot ist. Der ist ja nicht grün wie Elliot das Schmunzelmonster, der ist rot.
Wir sprechen von Röhren übrigens, ne?
Genau, es sind Lakritzstangen, aber diese Stangen sind halt hohl. Und ja, es gibt ja diese Geschichte, dass der eine von diesen Programmierern in Japan, der fand die halt wirklich geil, diese Lakritzstangen, die da geschickt wurden. Die anderen fanden die alle scheiße. Und der hat da halt scheinbar die beiden Enden abgebissen und hat dann da durchgepustet. Und dann roch das ganze Büro nach diesen Lakritzstangen.
Und da war natürlich allen klar, Lakritze ist das pure Böse, daraus müssen wir den Boss basteln. Die hatten nämlich zwar schon die Idee, dass sie den Kopf von Elliot einsetzen wollten, das war klar, aber sie hatten noch keine Ahnung, wie soll sein Körper aussehen. Und natürlich, wenn man Japaner ist, erschließt es sich einem sofort, wenn der Typ neben mir durch Lakritze pustet, das sieht doch aus wie ein Drachenkörper, den nehme ich als Bossgegner. Logisch.
Und die sieht wirklich geil aus.
Ja, der Boss sieht super aus, aber ich verstehe immer noch den Zusammenhang
nicht. Nee, nicht so richtig. Aber das ist auch, glaube ich, so ein Thema in diesem gesamten Level, weil das beginnt ja, wie Philippe gerade ausgeführt hat, in der Bibliothek. Alles cool. Ich habe das auch so als Miniaturwelt abgespeichert.
Maxiaturwelt.
Ja, stimmt.
Eher. Du bist ja eher Miniatur.
Und dann gibt es ja aber diesen komischen Twist in dem Level, dass man plötzlich von der Bibliothek in diese Candy-Welt reinkommt.
Ja, weil in der Bibliothek natürlich überall Milchflaschen rumliegen. Und wir wissen alle, wenn man in Milchflaschen reinkriecht, ist man im Süßigkeitenland. Hast du das noch nie ausprobiert?
Nein.
Give it a try.
Ja, das ist in der Tat ein bisschen random. Das finde ich auch ein bisschen komisch.
Ich hatte in der Recherche dann auch wirklich Probleme, mich nochmal dran zu erinnern, weil ich die beiden für zwei unterschiedliche Level gehalten habe.
Ich habe auch die Süßigkeitenwelt eher immer mit der Spielzeugwelt in Verbindung gebracht, weil die farblich nah beieinander sind.
Ja.
Hell, pastellig, bunt.
Ja, okay, kommen wir also von der Süßigkeitenwelt. Wir hauen natürlich Elgins Brei, luxen ihm seinen Diamanten ab, Mickey freut sich und hüpft auf ins so ziemlich letzte Level. Und das ist, ja, ein dunkles Schloss, später einen Clock Tower. Und in dem Falle möchte ich einmal ganz kurz auf die Musik eingehen. Wir haben noch gar nicht die Musik erwähnt.
Ihr habt sie zwar schon gehört, die läuft ja die ganze Zeit hier irgendwie im Hintergrund.
Genau, und wenn ihr schon merkt, mir tun jetzt schon die Ohren weh, zu Recht, denn die Musik im Schloss ist meiner Meinung nach reinste Kakophonie. Das ist ein merkwürdiges Bassgebrummel, das nicht wirklich Instrumente behält und ein sehr repetitives, nervierendes Element hatte. Ich habe mich echt geärgert über die Musik in dem Level. Ich glaube, ich habe euch auch allen eine zornige Nachricht geschickt über unseren Sprachkanal und mich beschwert, was das denn soll. Und ich hoffe, ich werde da bald durch, weil ich werde ja bescheuert bei der Musik.
Ich drehe mal gerade ein bisschen lauter. So, reicht jetzt auch.
Jetzt könnt ihr hoffentlich meinen Zorn nachvollziehen. Zum Glück dauern die Level alle nicht so besonders lange. Aber ich hatte selten im Spiel ein Musikstück, was mir so dermaßen auf den Keks gegangen ist, wie hier im Schloss.
Und das war also das Feature, das Gimmick dieses Levels.
Für mich war das genau das Ohrenkrebs verursachen war das Feature in diesem Level. Genau.
Ja, also super geil war es jetzt nicht, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Also du übertreibst wie immer.
Nein, ich finde, ich habe hier einfach komplett recht.
Objektiv.
Ja. Flitzen wir also schnell noch einmal den letzten Level. Hier begegnen wir axtwerfenden Rüstungen, die wir behüpfen müssen, weichen lila Wasser aus und landen dann später im Clock Tower, der nochmal ein neues Feature einführt, was die Level angeht. Und zwar müssen wir uns hier über drehende Zahnräder nach oben arbeiten.
Das habe ich sehr gemocht.
Ich hasse ja Plattformen, ne? Ich hasse ja Plattformen, vor allen Dingen, wenn man dann vorbeispringt und runterfällt und nochmal von vorne anfängt. Boah!
Ja, danke Emulator und Save States.
Ja, wollte ich auch sagen.
Aber ja, also fand die Plattform-Sachen ging. Was mir viel mehr auf den Keks geht, waren die random Fledermäuse, die da und überall aufgetaucht sind und immer genau da lang geflogen sind, wo ich eigentlich landen wollte. Also im Endeffekt, ja, nicht super schwer, aber schon nervig. Und dann landen wir beim, ja, so ziemlich letzten Boss, so einem dicken Typen.
Willy the Giant.
Genau, kennt man wohl aus Willy and the Beans, nee, wie heißt das?
Mickey und die Kletterbohne.
Ja, Mickey and the Beanstalk, was ja auf diesem Märchen basiert, wo dieser eine Typ die Bohnen kauft und dann wächst die bis in die Wolken rein und dann findet er so einen Riesen mit dem Schatz. Und das war für mich der leichteste Boss von allen, weil ich, hatte ja schon erzählt, ich hatte im Vorhinein mich ein bisschen schlau gemacht und da war auch einer Zeitschrift ein Artikel, die hat auch so ein bisschen Tipps gegeben. Und bei dem Boss wurde der Tipp gesagt, warte bis er grinst, dann schlägt er zu. Und das heißt, man stellt sich einfach nur vor diesen Boss und irgendwann fängt er an, so ein dickes Grinsen zu bekommen und jemand muss so springen und auf den Kopf hüpfen. Und ganz ehrlich, für mich der leichteste Boss im ganzen Spiel.
Das war schon sehr leicht, aber ich wurde sehr in die Irre geführt, denn ich dachte, wie kann es sein, dass 60 von 64 Farben, die das Mega Drive darstellen kann, rot sind. Wie viele Rottöne kann sein Gesicht haben? Also er wird ja immer röter und sauer. Ich dachte, ja, jetzt bin ich aber durch, denn das waren jetzt schon irgendwie 3 bis 4 Rotstufen. Nein, es ist...
Okay. Nee, es geht noch roter. Ja,
Roter und dann toter. Und dann haben wir alle unsere 7 Diamanten zusammen. Moment mal. 7 Diamanten, aber es waren doch nur 5 Level. Hä?
Ja, das hat mich auch tatsächlich irritiert, dass man im letzten Level scheinbar nach jedem Abschnitt einen Diamanten bekommt.
Ja, komisch. Warum auch immer, vielleicht waren hier mal mehr Level geplant. Aber jetzt hat Mickey endlich alle Diamanten zusammen. Er klimmt oben aus dem Clock Tower, kommt er raus und kann endlich die kilometerlange Regenbogenbrücke bauen, die er braucht, um in Miserable Mini abzuluxen. Und da musste ich wirklich lachen. Also Mickey ist... kommt jetzt ein Clock da raus und der Turm, in dem die böse Hexe hockt, der ist 2 Meter entfernt oder so. Aber Mickey braucht 7 krass mächtige Diamanten, um eine Regenbogenbrücke zu bauen.
Er musste nach Asgard, um Heimdall zu fragen, kannst du mir den Bifrost bauen?
Ja, ganz obwohl ehrlich, er das so weit springen kann eigentlich. Ja,
eigentlich hätte Mickey sich einfach nur neben eine Leiter leihen können, das hätte es auch getan. Aber na gut, geht er halt über die fancy Regenbrücke, Markus. Und wem begegnet er, nachdem er die fancy Regenbrücke benutzt hat?
Regenbogenbrücke.
Ja, du weißt doch, was ich meine.
Und ihr
wisst alle, was ich meine.
Ich gebe dir natürlich recht, aber es war ein ganz schöner Effekt, wie ich finde. Das sah nett aus.
Ja.
Und dann kommt er zum endgültigen Endgegner, Miserable. Und da hat sie dann ihre Form.
Miserable. Oh. Ja. sich schlecht fühlen, miserable. Ich habe immer miserable gesagt und habe das nicht verstanden, dass das ein Wortwitz ist.
Hier, meine Hörer und Hörerinnen, haben Sie mitbekommen, wie der Groschen live gefallen ist? Bitteschön.
Und hier sehen wir sie dann in ihrer hübschen Form. Da sieht sie dann tatsächlich aus wie die böse Stiefmutter in Schneewittchen und nicht wie die Hexe in Schneewittchen. Und das ist eigentlich auch der einzige Boss, der wirklich schwierig, also was heißt wirklich, ist auch nicht mega schwer, aber definitiv nicht leicht ist. Das ist der Boss, wo ich am ehesten Probleme hatte vom Timing her, weil wir haben ja schon gelernt, Mickey kann nicht rennen und die Miserable macht so, was ist denn das? Skelettköpfe oder so um sich herum?
Geister.
Oder Geister. Und die dürfen dich nicht treffen und dann hast du so ein ganz kurzes Zeitfenster, wo du auf so eine Plattform musst und auf sie drauf springen und das muss man echt schon gut timen und das fand ich relativ schwierig.
Jedes Mal so weit spielen, dass man auf sie trifft und dann sich die Plattformen einprägen, auf denen sie immer in einer festen Reihenfolge erscheint, das hätte schon sehr, sehr viele Replays erfordert. Also da wäre man auf seine Spielzeit gekommen, genau. Mhm.
Vor allen Dingen erscheint sie nicht auf festen Plattformen, das ist random. Ich habe ja mit Save States gespielt und je nachdem, wo ich dann gestanden habe nach ihrem Angriff, ist sie auf einer anderen Plattform erschienen.
Bei mir war es mit Save States aber immer dieselbe Reihenfolge.
Krass, bei mir war es unterschiedlich. Okay.
Und es ist, glaube ich, auch der einzige Boss, der in die Höhe geht, ne? Also alle anderen haben wir auch wieder in der Horizontalen.
Mhm, stimmt, ja.
Und das ist der einzige Boss, wo man dann auch zusätzlich noch die Schwierigkeit der Plattformen hat.
Genau. Und vielleicht kann man hier nochmal ganz kurz in den Raum werfen. Man hat nur 2 Continues. Die werden auch nicht mehr. Das Einzige, was mehr werden kann, sind Leben. Ich glaube, alle 10.000
Tries. Punkte oder
sowas. Ah, ja, natürlich.
Sorry, sonst ich kommt Disney vergessen. Und verklagt dich. Ja.
Genau. Also Mickey kann es nur 2-mal versuchen, hat er keinen Bock mehr.
Und Disney verklagt übrigens sehr gerne. Ne? Kurzen Einwurf. Ende der 80er gab es in Orlando 2 oder 3 Kindertagesstätten, die hatten Disney-Figuren an den Wänden und die wollte Disney gerne vor Gericht ziehen. Und die haben das dann aber selber übermalt. Und
das war eine Unverschämtheit, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also
der Kindertagesstätten.
Ja, natürlich, der Kindertagesstätten. Universal hat dann übrigens, die haben gerade nur ihren Park aufgemacht und Universal hat dann gesagt, dann nehmt doch einfach unsere Figuren. Und ja, dann hingen da Universal-Figuren oder waren Universal-Figuren an die Wände gemalt. Aber das nur kurz eingeworfen. Wir hatten ja vorhin schon mal erwähnt, dass Disney sehr auf seine Properties aufgepasst hat.
Ja. Doch Mickey kann mehr Versuch bekommen, wenn er sich Mühe gibt und Punkte sammelt, aber 2-mal so richtig weitermachen mit einem Continue, das darf er nur 2-mal. Das war jetzt doppelt gemoppelt. Und auch eigentlich ganz schön ist, wenn man in diese Continue-Geschichte reinkommt, auch hier ist es verspielt, Mickey kann mich wählen. Und zwar normalerweise hat man ja so einen Countdown, der abläuft und in diesem Falle steht Mickey an einem Wegweiser und nach links geht es weiter und nach rechts hat er keinen Bock mehr. Und das kann man dann aktiv auswählen und sagen, na, ich mach vielleicht doch noch mal weiter oder nee, ich lasse jetzt gut für heute. Ich kriege Mr. Bell nicht hin, vielleicht in 3 Tagen nochmal. Ja, und dann, wenn er es schafft und oft genug sein Stahlpopo zum Einsatz bringt, was passiert dann, Tobi?
Naja, Miserable ist Geschichte. Mickey und Minnie wieder vereint und alles wird gut.
Eine Geschichte ist sie nicht. Die ist dann voll nett, die nimmt die mit.
Als Boss ist sie Geschichte, als Gegner, als fiese ja, Miserable ist sie Geschichte.
Und dann wird sie Uber-Fliegerin. Uber-Besenfliegerin.
Ja, das stimmt. Genau, das Spiel ist dann vorbei und Mickey und Minnie finden sich in einem Kino wieder.
Das ist ja nach dem Abspann. Erst kommt der Abspann und die ganzen Namen werden aufgelistet. Was mich übrigens gewundert hat, so ein frühes Spiel und wir haben einen richtigen Abspann mit Namen. Ja. War ja nicht üblich damals. Aber dann kommt der Plot-Twist, der Plot-Twist. Ein Vorhang geht zu und wir sehen, dass Mickey und Minnie mit ganz vielen
anderen Mäusen
Mickeys im Kino gesessen haben. Die waren im Kino und haben einen Film geguckt. Die haben einen alten Disney-Cartoon geguckt. Voll geil.
Alles eine Illusion.
Ja. Und sie ist wie Schlumpfine, die einzige Frau in Schlumpfhausen ist, die einzige weibliche Maus in ich vergesse das Wort jedes Mal wieder.
Vera City,
dankeschön. Und das hat mich ein bisschen verstört, so wie ich dachte, das sind ja alles Klone. Also man sieht halt von hinten diese Mäuse und natürlich sehen die alle gleich aus. Und ja, aber dann ist es vorbei.
Aber vielleicht ist sie auch einfach nur die einzige weibliche Maus, die
ins Kino geht,
die eine Schleife trägt.
Vielleicht und sind die anderen weiblichen Mäuse einfach so emanzipiert, dass sie sagen können, ey, ich brauche doch keine Schleife, um mich als Frau zu fühlen. Hallo.
Im
Mausipiert.
So, also Mickey hat es geschafft, Minnie ist safe oder der Film ist vorbei, je nachdem.
Aber Philippe, Dr. Music muss noch was sagen. Sebo fand ja diesen einen Track so super kacke.
Es tut mir immer noch in den Ohren weh.
Wie ist denn der Rest?
Also, der eine Track war super kacke und auch woanders kann man das eine oder andere finden, was kacke ist, aber nicht nur. wir finden einen ganz schön dollen Unterschied vor zwischen all diesen Levelmusiken, die es so gibt, und dem einen Boss-Track, der sich jedes Mal wiederholt. Und da können wir ein bisschen drauf eingehen, wie die Stile so sind in den Levels. Da passt es ganz gut zu Disney, was wir da für einen Stil haben. Es klingt irgendwie nach Vergnügungspark, so wie Disneyland oder World, nach Jahrmarkt, nach Zirkus, nach Geisterbahn teilweise, wenn es ein bisschen gruseliger wird. Und die Elemente, die das Ganze so in den Stil hineinleiten oder neigen lassen, sind Drehorgelpfeifen oder man hat die Musikrichtung Marsch oder Walzer, also Marsch wie in Paraden in solchen Vergnügungsparks. Walzer passt total gut zu irgendwelchen Karussells, die immer im Kreis sich drehen und dann eben so ein bisschen tänzerisch auf und ab gehen. Irgendwelche Pferde zum Beispiel, die da an den Stangen hoch und runter gehen. Man hört immer wieder Chromatiken im Hintergrund. Zum Beispiel das, was im Bass Sebo so in den Ohren wehgetan hat. Das ist alles chromatisch, also immer nur in Halbtonschritten. Das baut woanders Spannung auf oder es kann gruselig klingen. In dem Fall hat es einfach nur angestrengt und genervt. Das ist auch die Tonfolge, die man bei der ganz, ganz typischen Zirkusmusik hört. Das sind alles nur Halbtonschritte, das ist gar keine richtige Tonleiter, das ist alles nur Rumgerutsche auf der Tastatur. Und es gibt spannungsmodulierende Rückungen, also man hat eine Melodie und dann wird die kurz mal so ein bisschen angehoben, aber ansonsten nicht weiter verändert und dann wieder runtergesetzt und wieder angehoben und wieder runtergesetzt. Immer so dieselbe Phrase in verschiedenen Höhen. Witzigerweise hört man solche Abwandlungen eher oder öfter mal im Metal. Also die Strophen von Master of Puppets zum Beispiel funktionieren genau nach demselben Prinzip. Man hat einmal, Mickey ist heavy, also ein Riff, was in einer Tonhöhe ist, und dann hat man sich gedacht, ja komm, das geht auch zwei Bünde höher auf der Gitarre. Und das war die ganze Variation. Ist jetzt für unsere westlichen Ohren nicht so harmonisch schlüssig, aber es gibt dem Ganzen Farbe und Spannung. In jedem Level habe ich mir eine kleine Besonderheit rausgeschrieben. Zum Beispiel merken wir im ersten Level an der Triangel, ganz leise, ganz weit oben im Tonregister, da merken wir, dass wir es mit FM-Synthi und nicht Sampling-Arbeit zu tun haben. Das glockige Frequenzspektrum verschleiert etwas die Tonalität einer Triangel. Also man hört nicht einen sauberen Ton, sondern es gibt verschiedene Töne, die irgendwie so sich überlagern. Und dann ist das nicht eindeutig. Das kriegt aber ein Synthi nur schwer hin, weil der eher auf klare Töne, also eindeutige Töne, getrimmt ist oder eben auf Rauschen. Sowas Ähnliches zieht sich auch durch das ganze Spiel bei Soundeffekten. Also die sind auch immer sehr mit tonalen Synthis erarbeitet. Da merkt man auch, dass das Mega Drive leider nicht samplet, sondern eben Töne produziert. Im nächsten Level, im Spielzeuglevel, stand der Komponist in Anführungszeichen konsequenterweise vor der Wahl zwischen Spieluhrsound und Spielzeugsoldatenmarsch. Ist euch das aufgefallen, dass immer wenn Spielzeuge irgendwo auftauchen, dass es nur die beiden Möglichkeiten gibt im Soundtrack?
Hat das was mit diesen Spielzeugsoldaten zu tun, die da immer rumrennen?
Ich glaube in dem Fall schon, ja. Aber ich habe noch nie einen Film oder ein Videospiel gesehen, wo ein Spielzeuglevel irgendwas anderes bieten könnte als diese beiden Optionen. Mhm. Ja, also Spielzeugsoldaten haben natürlich dann ganz stark vorgegeben, der Marsch ist das einzig Richtige, was man hier wählen kann. Im nächsten Level, im Storm-Level mit den Ruinen, bewegen wir uns etwas weg von der Jahrmarktmusik und es wird ein bisschen videospielartiger, vielleicht sogar ein bisschen filmischer, mit vielen verstreuten Noten, die aber einem Schema folgen. Wie könnte man das beschreiben? Ich versuch's mal mit einem Sprachbild. Die Noten, die da so wild verstreut zu hören sind, die sind nicht chaotisch wie ein Madenhaufen, bei dem alles durcheinander wühlt, aber auch nicht so eng beieinander und so in einer Folge immer ganz hintereinander wie bei einem Tausendfüßler, sondern stellen wir uns einfach mal eine mittelamerikanische Urwaldvogelspinne vor, bei der sich die Beine bewegen, so ganz gespreizt, ganz weit auseinander, ne, greift um sich und trotzdem sieht das so mega mechanisch koordiniert aus. Und das beschreibt so ein bisschen, wie die Töne verteilt sind und sich trotzdem ganz schematisch wiederholen. Ganz weird, in dem Level haben wir aber auch irgendwie so leicht orientalisch anmutende Melodieausflüge. Das kann ich nicht einordnen.
Das war der Azteken-Level. Dann hatte ich auch mal das Gefühl, der beginnt unmelodisch und irgendwann kommt eine Melodie rein. Mhm. Das ist das, was du damit meinst,
ja.
Ne?
Ja, ja. Genau. In der Bücherei und im Süßigkeiten-Level wandelt sich der musikalische Stil wiederum. Und da sind wir eher beim frühen Musical. Da gibt es manche Passagen, die sind nur mit einer ganz einsamen, nackten Melodie. Da kann man sich zum Beispiel vorstellen, auf der Bühne singt der Protagonist und man soll ganz genau verstehen, was da gesungen wird. Und dann setzt die ganze Band ein. Und so ähnlich ist die Musik in dem Level auch aufgebaut, mit diesem Einzeln- und Alle-Wechsel. Und stellenweise hört man von den perkussiven Geräuschen her sogar sowas wie Stepptanz. Das fand ich auch ganz witzig, dass da so ein Old-Timey-Sound eingestreut wurde. So, jetzt kommen wir zum Uhrturm. Also zum dem klanglichen Endgegner. Hier wurden, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber versucht mir zu folgen, bewusst Tonfolgen gewählt, die eigentlich dissonant und unharmonisch sind. Das soll tatsächlich beknackt klingen.
Hat funktioniert.
Aber wie YouTube-Musiker und Videospiel-Soundtrack-Konnoisseur Adam Neely schon sagte, Wiederholung legitimiert.
Repetition legitimizes. And you can really lean into this.
Oder anders gesagt, sowas wie lange bestehende, lange gewachsene, allgemeingültige Regeln für Musik, sowas wie Dur, Moll. Ein Leitton, der einem sagt, wo die Melodie als nächstes hingeht. Eine Auflösung zum Grundton, bei dem man denkt, ja, Lied vorbei. Das beherrscht der Komponist. Und dadurch, dass er es beherrscht, kann er es gezielt brechen. Und dann kann er neue, nur lokal in diesem Moment geltende Regeln aufstellen. Also, selbst Erdenken von Regeln ist schon mal schwieriger, als einfach welche vorgesetzt bekommen und sie befolgen. Und dann muss dieser Komponist auch noch genau abwägen, wie weit man von den ursprünglichen Regeln abweicht mit den neuen Regeln, sodass man genug Exotik in Anführungszeichen hervorruft und wie viele etablierende Normen erschaffende Instanzen man mindestens braucht. Also wie oft muss man das jetzt wiederholen, damit eine neue Norm gesetzt ist, aber wie viele darf man höchstens verwenden, bevor es monoton wird. Also im Grunde mega kompliziert, Brainfuck. Und es sollte letzten Endes doch nach Musik klingen und nicht nur nach total wildem Chaos. Und das ist schon sehr, sehr hohe Kunst, die da angewendet wurde. Bei der Bossmusik ist das ganz anders. Da folgen wir viel mehr klassischen Pop- und Rockformeln. Man bedient sich dort einfach der gängigen Regeln, aber auch der beliebten Wendungen. Und ich finde, die Bossmusik klingt irgendwie auch am japanischsten von allen. Entfernt sich sehr von diesem Disneyland-Sound und ist sehr bei, ja, Sega-Endgegner-Sound.
Dr. Music.
Ja, vielen Dank für diesen musikalischen Exkurs, Philippe. Vielleicht fragen wir nochmal in die Runde, habt ihr noch spezielle Eindrücke von der Musik? Also ich habe ja schon meine Abneigung gegenüber der Clock Tower-Geschichte geäußert. Der Rest der Musik war für mich relativ schnell vergessen. Die war irgendwie da, aber ich habe die weder als besonders beeindruckend noch super nervig wahrgenommen. Habt ihr vielleicht ein Stück oder ein Level, wow, den habe ich teilweise nur wegen der Musik gespielt?
Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, die ins Ohr zu kriegen oder sie da zu behalten vielmehr. Mhm. Mir ist die während des Spielens weder angenehm noch unangenehm aufgefallen. Das hat einfach alles total gut gepasst. Und jetzt so im Nachhinein, ich habe es jetzt öfter nochmal mir angeschaut in irgendwelchen Videos oder Making-ofs oder ich habe es auch nochmal gespielt. Und so langsam hat sich dieses Stück des ersten Levels so ein bisschen in meine Ohren reingedrängt. Aber von den anderen wüsste ich jetzt gerade so gar nicht, wie die klingen. Ich weiß nur, dass es so als Gesamtpaket für mich gut funktioniert hat.
Ja, der erste Level, das ist definitiv ein Ding. Das hat sich mir auch ins Gedächtnis gebrannt. Aber vorher schon, ich habe das vorher schon mal angespielt und habe auch schon mal YouTube-Videos davon gesehen. Und ich finde, die Musik des ersten Levels ist auch richtig krass typisch Disney. Mhm. Ich finde, das ist total die Musik, die in so einem alten 50er-Jahre-Disney-Cartoon sein könnte, wo so Disney-Figuren halt so lang stolzieren und so lang gehen und fröhlich sind und so. Das ist für mich absolute Disney-Musik. Beim Rest Ja, da bin ich bei euch. Philippe hat im Vorgespräch ein Stück angespielt, ich weiß nicht mehr genau welches, und da habe ich aber auch sofort erkannt, dass es aus diesem Spiel ist. Ich wusste nicht, welcher Level, aber ich wusste sofort, okay, ja, das ist aus Castle of Illusion. Klar, wir treffen uns ja auch, um dieses Spiel zu besprechen, aber ich glaube, ich hätte es auch, keine Ahnung, wenn du es mir in einem Monat vorspielen würdest, dieses Stück, würde ich auch sofort sagen, ja, ist Castle of Illusion, auf jeden Fall. Und das Stück, was Sebo so kacke findet, würde ich jetzt, glaube ich, auch mittlerweile, weil Sebo jetzt das nochmal darauf bestanden hat, dass wir das hören und Tobi war so nett, das anzumachen, würde ich das auch erkennen. Also ich fand den Soundtrack okay, finde ihn aber jetzt auch nicht überragend. Aber der erste Level ist für mich einprägsam.
Ja, witzig. Ich habe das, was du gesagt hast, mit diesem typischer Disney 50-Jahre-Cartoon, mir ist das nicht aufgefallen, bis ich ein Video zum Making-of von einem Remake von 2013 gesehen habe. Und da ist die Musik tatsächlich auch übernommen, aber natürlich moderner orchestriert. Mhm. Und da habe ich das sofort rausgehört. Da war das, das wollten sie damit erreichen. Das hat bei mir auf dem Mega Drive nicht geklappt, aber mit der anderen Orchestrierung hat es sofort geklickt. Ja, klar, 1A Disney, genau das. So. Und ja, Philippe, du hast viel über die Musik an sich erzählt, aber gab es für dich was rausgestochen hat? Ein Stück, wo du gesagt hast, fand ich schon irgendwie ganz gut oder auch bitte geh weg damit?
Technisch finde ich das aus dem Sturmlevel, die Vogelspinne, finde ich spannend, interessant, bleibt einfach nicht so gut im Kopf hängen. Es ist schon eher diese Musical-Musik, die es mir am Ende angetan hat. Die hatte ein schönes Oldtimey-Feeling an sich. Das war nett.
Ja. Ja. Sebo, du hast gerade das Remake erwähnt.
Ja.
Ich habe das ja leider nicht gespielt. Also, ich glaube, keiner von uns hat es gespielt.
Nope.
Nee. Was gab's denn aber noch? Was ist denn das Erbe von Castle of Illusion? Wir haben vorhin schon Quackshot und World of Illusion erwähnt. Aber es gab ja noch mehr Illusion-Spiele.
Zum Beispiel Castle of Illusion und Castle of Illusion.
Genau, auf dem Game Gear. Philippe, da hast du reingespielt.
Auf dem Master System. Aber nur ganz kurz. Und es war erstaunlicherweise befreiend vom Spielgefühl. Ich dachte, bin ich jetzt der Blöde, der nicht mehr Videospielen kann? So gar nicht mehr. Wegen des veränderten Gehtempos bei Mickey auf dem Mega Drive, wo man vielleicht manchmal ein bisschen das Laufen vermisst. Auf dem Master System fühlt sich alles ein bisschen leichter zu steuern und flüssiger an. Und ja, die Grafik muss halt Einbußen hinnehmen. Aber das ist solide. Das ist völlig in Ordnung. Das sieht alles total sauber aus. Immer noch sehr, sehr nett gepixelt. Mickey sieht super aus. Also, es ist ein ordentliches Spiel. Mit dem konnte man gut leben.
Und es ist kein Port. Es ist ein eigenes Spiel, was von einem anderen Team gemacht wurde. Also, wir haben jetzt hier nur die Mega Drive-Version besprochen und nicht die Master System-Version.
Da ist die Story identisch, aber das Gameplay unterscheidet sich ganz, ganz deutlich vom Original.
Genau.
In Anführungszeichen. Die Reihe wurde dann ja bekannt als Illusion-Reihe. Markus, du hast eben mit World of Illusion von 1992 schon den Nachfolger angesprochen. Ein Jahr später, 1993, kam dann noch Land of Illusion raus fürs Master System und fürs Game Gear. Und die drei bilden so erstmal die klassische Illusion-Reihe, wenn man so will. Und eigentlich nur fürs Game Gear entwickelt, erschien dann 1995 noch der Teil Legend of Illusion, der 1998 sogar noch fürs Master System in Brasilien veröffentlicht wurde, das haben wir ja vorhin schon gelernt. Da gab es eine sehr, sehr große Anhängerschaft für diese Konsole aus Gründen, wie Sebo sagen würde. Und 2013 erschien dann schließlich das eben schon angesprochene Remake vom Ur-Castle of Illusion für die PlayStation, für Xbox und PC in 3D.
2,5D, bitte.
Das heißt, erkläre bitte für unsere geneigten Hörer.
Naja, es ist in 3D gebaut, aber man bewegt sich auf einer zweidimensionalen Ebene.
Okay.
Zu solchen Spielen sagt man im Allgemeinen 2,5D.
Meistens. Es gibt auch Parts, in denen man in 3D spielt.
Ja.
Dann öffnet sich das Spielprinzip.
Genau. Eigentlich ist es ein 2,5D-Spiel.
Gut, haben wir das auch geklärt. Und das ist in Sachen Gameplay und Handlung eigentlich eine 1:1-Kopie des Originals und war durch die sehr, sehr gelungene Präsentation auch ein ziemlicher Erfolg.
Ja, 1:1-Gameplay, das heißt, macht das Ganze schon ein bisschen auf, was ich so recherchiert habe. Sind so ein paar Gameplay-Elemente ein bisschen verändert worden? Der Levelaufbau ist ein bisschen verändert worden.
Oh, das ist ganz schön verändert worden zum Teil, ja.
Und, das hatte ich, glaube ich, vorhin auch schon einmal erwähnt, die Hub-Welt, in Anführungsstrichen, aus dem Originalspiel, ist hier tatsächlich eine Hub-Welt. Man kann in den Leveln Schlüssel finden und kann dann die Türen damit aufschließen. Man kann also theoretisch selber entscheiden, in welcher Reihenfolge man das spielt. Kann man natürlich nicht wirklich, weil die späteren Level, da braucht man mehr Schlüssel und dafür musst du erst die vorigen Level spielen. Also die offene Welt ist eigentlich nur Illusion. Und eine Sache, die ich neulich noch herausgefunden habe, da kommt wohl ein neuer Teil. Disney Illusion Island heißt das Ganze. Das wird wieder ein Plattformer, der wird wieder sehr nach Zeichentrick aussehen. In diesem Fall tatsächlich sogar mit 4-Player-Koop. Mhm. World of Illusion damals auf Mega Drive hatte ja zumindest 2-Player-Koop. Jetzt sogar 4 Spieler. Und ich glaube, das wird ein neuer Illusion-Teil.
Das wäre sehr, sehr cool. Das geht von der Grafik so ein bisschen in die Richtung der aktuellen DuckTales-Serie, die ihr kennt.
Ja.
Und das soll auf der Switch erscheinen, ne?
Genau.
Bin ich gespannt. Ich glaube, Juni, Juli, irgendwie sowas. Im Sommer, glaube ich,
hätte ich gemerkt, genau,
soll das veröffentlicht werden. Sehr, sehr cool. Habe ich auch wirklich Bock drauf.
Keine Illusion sind jedoch die Wertungen in der Presse, die damals doch relativ positiv ausfielen. Wir haben ein wenig recherchiert, um euch näher zu bringen, auf welche Resonanz das Spiel denn damals gestoßen ist. Tobi, hast du da was rausgefunden?
Ja, das Spiel hat tatsächlich insgesamt sehr gute Kritiken erhalten. Die meisten Bewertungen in den gängigen Magazinen dieser Zeit lagen so um die 80%, manchmal sogar höher. Und im Allgemeinen wurden hier so die gute Zugänglichkeit, wir haben vorhin schon die Familientauglichkeit angesprochen, und die gelungenen Animationen und der faire Schwierigkeitsgrad immer wieder hervorgehoben. Und das betrifft sowohl die Version fürs Mega Drive, aber auch die fürs Master System, die Philippe gerade schon kurz skizziert hat. Und der Martin Gaksch von der Powerplay findet in der Ausgabe 291, dass das Spiel in diesem Genre zu den besten aktuellen Programmen gehört. Das allerdings an Super Mario nicht rütteln kann. Ja, damit hat er wahrscheinlich recht gehabt. Sein Kollege Hans-Joachim Ammann von der ASM in der Ausgabe 391 ist von Castle of Illusion derart gefesselt, obwohl er eigentlich gar kein allzu großer Fan des Genres ist. Für ihn stimmt einfach alles.
Man muss aber auch dazu sagen, die deutsche Presse war eher verhalten mit ihren 80% so im Durchschnitt. Wenn man da international guckt, da ging das noch deutlich höher. Da gab es diverse Höchstwertungen, also 10 von 10, 100%, 12 von 12 oder was weiß ich. Also ich habe diverse Reviews gesehen, wo wirklich die Höchstnote damals gezückt wurde. Und das ist schon beeindruckend. Warum unser hier ansässiges Personal da so zurückhaltend reagiert hat, keine Ahnung. Vielleicht konnten sie auch in die Zukunft gucken. Denn wie ist denn unser Fazit?
Also, ich bin da auf jeden Fall nicht so sehr verhalten, wie du vielleicht mir unterstellen wollen würdest.
Dir nicht, du bist eher bei der internationalen Presse.
Ja, ich mach's mal kurz. Also, ich habe mich wirklich verliebt in das Spiel. Ich fand es ganz, ganz toll. Und ich habe hier mein Faible für das Jump'n'Run-Genre tatsächlich wiederentdeckt und mich daran erinnert, dass ich diese Art von Spielen total gerne spiele. Und ich habe mal wieder festgestellt, dass ich mit so limitierten Dingen sehr viel Spaß haben kann, habe mich jederzeit bestens unterhalten gefühlt und das lag nicht nur an den schon genannten wunderschönen Animationen und der sehr niedlichen Pixelgrafik, sondern auch am moderaten Schwierigkeitsgrad. Der hat mich zu keiner Zeit ernsthaft frustriert, also das hat mir wirklich viel, viel Spaß bereitet. Und für mich hat einfach das Gesamtpaket gepasst, das mich in so eine sehr atmosphärische, wohlige, bunte Welt mitgenommen hat. Also ich bin da tatsächlich im Team America, würde ich gerade sagen, also auf jeden Fall.
Team International.
Im Team International, genau, wie da wohl auch viele andere Kritiker dieser Zeit. Ich bin Fan.
Ja, ich bin leider nicht so Fan, muss ich sagen. Also ich finde das Spiel schon gut, ich mag das wohl. Und vor allen Dingen, muss ich da sagen, ist die Grafik und die Präsentation und vor allen Dingen Mickeys Sprite das, was mich wirklich gefesselt hat. Ich habe ja auch den Himmel in dem einen Level erwähnt, in dem Storm-Level, wo ich wirklich davor gesessen habe und gedacht habe, boah, wie schön sieht das aus, ähnlich wie Sebo in diesem Parallax-Level, in dem Süßigkeiten-Level. Was ich aber gemerkt habe, ich bin halt nicht so der Fan von Jump'n'Runs und ich habe dieses Mal sehr bewusst wahrgenommen, warum. Ich mag Plattformen nicht und bei Jump'n'Runs sind Plattformen nun mal integraler Bestandteil. Wenn ich ein Run'n'Gun spiele, dann habe ich eine Knarre und kann zumindest die Gegner wegballern.
Kannst du hier Äpfel werfen?
Größtenteils bin ich halt gesprungen und habe die Äpfel wie immer für den Boss mir übrig gelassen. Und dann musst du auf die Gegner springen und die Gegner sind dann auch nochmal im Prinzip eine Plattform, die sich auch noch bewegt. Mhm. Und darum, ja, bin ich nicht der allergrößte Fan von Jump'n'Runs, Plattformen und ich, wir werden da einfach keine Freunde. Aber trotzdem, das ist ein schönes, einfaches Spiel, es ist straightforward, hat ein paar ganz tolle Ideen. Ich finde dieses, in jedem Level passiert was Neues, ist irgendwie ein neuer Kniff, sind neue Gegner, neue Grafiken, das ist wirklich toll. Und wie gesagt, Grafik ist ein tolles Spiel und wenn man auf Jump'n'Runs steht und da nicht die allergrößte Herausforderung braucht, ist dieses Spiel auch heute noch auf jeden Fall einen Blick wert. Also ich bin eher im Team Deutschland, ein bisschen verhaltener.
Okay, Philippe?
Ähnliches Team, Und das liegt dann wahrscheinlich eher an meiner Spielgewohnheit, dass ich Jump'n'Runs auch etwas schneller und dynamischer gerne spiele oder die Mario-Sozialisation, wo man mehrere Levels in einer Welt hat, also noch mehr Levels in einer Welt hat, die noch ein bisschen mehr schrittweise aufbauen, was es für Mechaniken gibt. Und das ist bei Mickey eben eine andere Geschichte. Da wurde viel mehr auf Einfallsreichtum, auf Atmosphäre, auf Abwechslungsreichtum gesetzt, was von der Stimmung, von der Aufmachung her, von Design, von, ja, von all dem, was ästhetisch ist, total super funktioniert. Und das habe ich auch sehr genossen. Dementsprechend ein sehr schönes Erlebnis und ein für mich solides Jump'n'Run, wo ich hier und da einfach andere Präferenzen habe. Und Sebo?
Ja, dann wäre ich, keine Ahnung, wahrscheinlich das tiefste, düsterste Europa. Denn wenn ich eine positive Sache über das Spiel sagen kann, ist, dass es nur 40 Minuten geht, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und es hat diesen netten, süßen Parallax-Scrolling-Level. Aber ansonsten muss ich sagen, ich hatte wenig Freude damit. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht und habe mir überlegt, hatte ich während des Spielens irgendwann so richtig Spaß? Und wenn ich da ganz ehrlich bin, nö, hatte ich gar nicht. Also ich fand, die meisten Levels hat man halt so abgehakt, man ist dann da durch, man wollte es ja auch gerne durchspielen, aber ich erinnere mich jetzt nicht mit großer Freude an bestimmte Levelabschnitte und denke, oh ja, das war total cool oder das hat mir richtig Freude bereitet, da war ich, bin ich vor Ekstase auf dem Sofa hin und her gezuckt, sondern das war eher, ja, man hat das halt gespielt und dann war es auch durch und es ist auch sicherlich kompetent gemacht, es spielt sich ja gut, Mickey lässt sich gut steuern, es ist sicherlich ansehnlich, wobei ich sagen muss, ohne Nostalgiebrille finde ich einige Level auch straight hässlich. Also auch gerade so zum Beispiel teilweise die Plattform in dem Schloss zum Beispiel. Da gab es einige Dinge, wo ich mir dachte, boah, ja, gut, das ist halt ein altes Spiel. Gab auch ein paar schöne Sachen gerade, also wie gesagt, nochmal das Candyland oder auch den Himmel, den Markus erwähnt hat, der sieht schon toll aus, aber das gilt für mich nicht fürs ganze Spiel. Ich fand auch, dass Mickey super oft super creepy aussah. Also das hatte ich ja vorhin erwähnt, da sehe ich auch, aber ich finde, Mickey hat so ein fieses, eingefrorenes, merkwürdig, so ein Grinsen, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Und es ist ein einfaches Spiel, das ist schön, wobei ich sagen muss, ich habe auch ein bisschen mit Safe States jetzt gearbeitet, gerade beim letzten Boss, zieht es ein bisschen an, oder vielleicht auch in dem Clock Tower. Musikalisch fand ich es maximal mittelmäßig bis schrecklich. Und also ich habe auch jetzt drüber nachgedacht, ihr habt so gesagt, wie ihr Jump'n'Runs seht. Ich weiß gar nicht, wie ich zu Jump'n'Runs stehe. Ich habe das immer so hingenommen. Ich habe die alle gespielt, die mir in die Finger gekommen sind und selten darüber nachgedacht, ob ich das Genre mag oder nicht. Und ich glaube, prinzipiell habe ich mit Jump'n'Runs kein Problem. Ja, also ich würde sagen, wenn man Lust auf einen Jump'n'Run hat, ist das schon ein kompetent gemachtes Spiel. Das ist kurz, knackig, die Levels sind eigentlich abwechslungsreich und wenn man nicht gerade ich ist, kann man da bestimmt auch Spaß mit haben. Denn alle anderen hier haben ja auch gesagt, denen hat es ganz gut gefallen. Also ich will dem Spiel seine Qualitäten gar nicht absprechen. Ich muss nur sagen, in diesem speziellen Fall, mich hat es halt nicht abgeholt. Von daher für mich sehr durchwachsenes Spiel. Damals sicherlich toll, auch grafisch bestimmt ganz beeindruckend, aber aus heutiger Sicht und aus meiner Sicht ist das nichts, was ich jetzt nochmal spielen wollen würde.
Okay, spannend. Also da haben wir ja wirklich absteigend gerade erlebt, wie so die Eindrücke sind. Aber ja, finde ich, wie gesagt, ganz spannend und interessant zu hören, wie da so die Befindlichkeiten sind und die Sicht auf so ein Spiel. Was ist einem wichtig? Was gefällt einem nicht so? Ja, cool. Also ich finde es schön, dass wir die Runde gedreht haben.
Okay. Dann haben wir das geklärt. Und damit wir jetzt nicht auf Sebus Lowpoint enden.
Boah.
Ja, ist doch so.
Was soll ich machen?
Du bist ja der Spielverderber. Spiel, Gewinnspiel, weisen wir nochmal darauf hin. Wir haben ein Gewinnspiel.
Wir haben ein Gewinnspiel.
Juhu. Macht mit.
Jazz Hands.
Macht mit. Seid bei Twitter dabei. Liked uns. Folgt uns.
Als ob ihr uns nicht schon liken würdet.
Kommentiert uns. Und dann könnt ihr ein ganz tolles Spiel gewinnen. Nämlich dieses Spiel. Also Tobi findet es super toll, ich finde es ziemlich gut, Philippe findet es ganz okay und
ich glaube, ihr werdet es mögen.
Gesponsert von RetroPlays. Vielen, vielen Dank dafür und damit haben wir es mal wieder, oder?
Würde ich sagen.
Ich denke, es ist ein rundes Paket. Irgendwas funktioniert in dem Bild nicht, wir sollten aufhören.
Ja, dann bleibt uns wie immer nichts anderes übrig, als euch dafür zu danken, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und auch nicht abgeschaltet hat, als Sebo nur noch Schlechtes erzählen wollte, musste.
Was soll ich denn machen? Das hat meine Meinung.
Ja, ja, ich sag ja, du musstest es ja auch so erzählen. Lasst uns auch abseits vom Gewinnspiel bitte Kommentare da, gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify. natürlich bei Twitter oder auf unserer wunderschönen Homepage. Haut einfach raus, sagt uns, wie ihr es fandet.
Ihr wollt mich doch jetzt sicher alle Lügen strafen, sagen dieser Sebo, der erzählt doch nur Quatsch. Zeigt's mir in den Kommentaren.
Ja, oder zeigt's uns anderen, die alle sagen, ja, Sebo hat total recht, das ist total das Kackspiel. Aber die Animationen sind ganz nett.
Das stimmt, da wird schon niemand was sagen können.
Ja, würde ich auch sagen.
Gut.
Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dahin.
Ja, bis dann.
Bleibt ein Drücker.
Ganz Winkel. Genau.
Tschüss.
Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Tschüss. Auf Wiedersehen, wie
wir
immer.
Wir sehen uns.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Fun cartoon character in a hot new 16-bit game. Genesis does. Who does Disney animation as only a 16-bit video game can?
Genesis does.
Genesis
does.
Genesis
does.
Genesis
does.
Genesis does.
Who gives you $30 cash back when you buy a new Sega Genesis system?
Genesis does.
Buy a Sega Genesis system now and get $30 cash back.